Bevor es mit der Brunch-Folge heute losgeht, noch ein kleiner Hinweis, vor allem an neue Hörer, die uns entdeckt haben. Erstmal danke, dass ihr uns gefunden habt und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, der Podcast ist zwar umsonst, soll er auch bleiben, aber ihr habt natürlich vielfältige Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Die einfachste Möglichkeit, uns zu unterstützen, neben anderen davon erzählen, wie toll dieser Podcast ist, Twitter, Facebook, unsere Folgen zu sharen, das hilft natürlich immer, iTunes-Bewertungen abgeben. Wenn ihr uns aber auch finanziell unterstützen könnt, dann wäre das natürlich super, dann können wir dieses Projekt noch lange am Leben erhalten. Dann geht auf insertmoin.de, da ist ein Support-Button und dort findet ihr Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Sei es PayPal, Flatter, aber am einfachsten wäre es, ihr geht auf die Patreon-Seite, die ist dort auch verlinkt, patreon.com/insertmoin. Das ist unsere Crowdfunding-Seite, da könnt ihr selber bestimmen, wie hoch der monatliche Beitrag ist, den ihr bereit seid, für Insert Moin, für eure tägliche Podcast-Unterhaltung und Begleitung zu zahlen. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn das dort noch ein paar mehr Leute machen würden von den ganzen Hörern, die wir haben. Und wenn euch der Podcast was wert ist, dann schaut doch da mal bitte vorbei. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir haben auch noch ein paar T-Shirts übrig. Es sind nicht mehr viele da. Könnt ihr auch mal gucken. Da ist auch ein Shop-Button auf der Insert Moin-Seite. Da gibt es noch ein paar Restposten von den Shirts mit den Logos. Und wenn euch die Farbe nicht gefällt, dann sagt uns doch, welche Farbe ihr noch wollt. Dann können wir für die Gamescom zum Beispiel noch eine neue Auflage drucken. Vielen, vielen Dank für den Support und jetzt viel Spaß mit der Brunch-Folge. Tschüss! Wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder wann auch immer ihr uns hört. Ihr hört Insert Moin, den Frühstückspodcast. Ich bin der Manu und wir sind heute beim Brunch versammelt. Also bei uns ist jetzt wunderbare, angenehme Brunchzeit. 9:30 und bei mir ist der Tassin zum Frühstück. Guten Morgen.
Guten Morgen. Hallo.
Hallo. Möchtest du noch ein Croissant, noch einen Kaffee? Was darf ich dir bringen?
Ich würde den Kaffee als erstes nehmen.
Gerne. Bin
ich
dabei. Jetzt bräuchte man so einen Einspieler, gell? So.
Genau. Aber dann noch ein Croissant mit Nutella drauf.
Ist ja auch gut. Und dann die Knuspergeräusche. Schön ins Mikro knuspern. Wir haben uns hier gemütlich zusammengesetzt, wenn auch nur virtuell, um über dich zu sprechen. Du warst schon mal da, da haben wir aber nicht so sehr über dich gesprochen, sondern über Gaming Aid. Da warst du, genau. Da warst du da, da haben wir über Charity gesprochen und wie das alles so funktioniert. Unbedingt mal nachhören. Ich weiß die Folgennummer nicht mehr, aber wird natürlich verlinkt, die Folge über Gaming Aid.
Ja, genau, und gerne reinhören mit Ingo zusammen.
Genau, war eine sehr schöne Folge. Und da haben wir ja auch schon, da hast du auch gesagt, dass du Spieleentwickler bist. Du bist Spieleentwickler bei Pop Rocket Games, richtig?
Genau. Mhm.
Und bist selbstständig und nicht zum ersten Mal.
Genau, also wie wollen wir anfangen? Soll ich irgendwas erzählen? Also ich weiß gar nicht, wie ich jetzt starten soll.
Ja, nee, ich dachte, ich werf dich mal so ins kalte Wasser. Nein, ich werde kurz einleiten. Und zwar hast du eine erfolgreiche Firma, Pop Rocket Games. Ihr macht Spiele jetzt seit ein paar Jahren und kennengelernt habe ich deinen Namen, sage ich jetzt mal, über einen Blogbeitrag, einen sehr ausführlichen, den du geschrieben hast. Ja. Und auch ein paar Interviews und so, weil du vor ein paar Jahren, da kommen wir jetzt eben im Detail drauf, ein nicht ganz so erfolgreiches Spiel gestartet hast. Und das fand ich super spannend, weil du da auch sehr offen und transparent mit umgegangen bist und weil man sowas eher selten liest. Also mich interessiert heute vor allem beim Brunch auch mal diese Seite zu erleben und zu sehen, weil die meisten in der Spielebranche, wenn man sich mit denen unterhält, es läuft ja immer super und alles ist top. Und deswegen finde ich es total spannend, heute auch mal mit dir darüber zu sprechen, deine Erfahrungen, die du gemacht hast mit dem Projekt Copa Soccer, was nicht ganz so gut funktioniert hat.
Genau, also ich hatte ja, war ja schon lange in der Spielebranche aktiv, vielleicht nicht so nah an der Entwicklung mit dran. Ich bin ja mal eingestiegen als, glücklicherweise, als Produktmanager bei Virgin Interactive. Hatte ich Glück gehabt, erst war ich da Praktikant und dann war ich Produktmanager, durfte mich um Titel kümmern, die echt, also für mich war das was ganz Besonderes. Ich war ja schon lange Videospiel-Fan und dann durfte ich endlich auch an eigenen Videospielen mitarbeiten im Marketingbereich und habe an Lokalisierung mitgearbeitet. Und dann bin ich rüber gewechselt in die Werbung und habe dann Marketingkampagnen mit betreut aus der Werbesicht für Computer- und Videospiele von Atari, Ubisoft und so. Und das war schon immer toll. Ich war froh, dass ich in dieser Branche irgendwie verhaftet war und damit beruflich was zu tun hatte. Und dann hatte ich aber 10 Jahre Werbung hinter mir und hatte immer so das Bedürfnis, ich habe Werbung für andere Sachen gemacht und hatte das Gefühl, ich habe eigentlich relativ viel davon verstanden, wie man Medien konzipiert, entwickelt, umsetzt, produziert, mit verschiedenen Leuten zusammenarbeitet. Mhm. Da fühlte ich mich eigentlich nach 10 Jahren, also nur Werbung, davor hatte ich ja schon ein paar Jahre Arbeiten hinter mir, fühlte ich mich eigentlich ganz wohl, hatte aber das Bedürfnis, unbedingt selber was zu machen. Und da lag es für mich nahe, meiner Leidenschaft zu folgen und Computerspiele zu entwickeln. Und zu dem Zeitpunkt war es ja so, dass Facebook und das iPhone ziemlich groß geworden sind und klar wurde, da ist eigentlich ein ganz schöner Markt vorhanden. Und du hast entgegengesetzt zu anderen Marktgebieten, so wie beispielsweise der PC-Branche, der es zu dem Zeitpunkt 2009, wo ich den Gedanken gefasst hatte, noch nicht so gut ging und digitale Distributionswege waren da noch nicht erschlossen. Also das, wo wir jetzt alle stehen und wo wir Möglichkeiten haben im PC, Bereich, Titel uns downzuladen, Indie-Titel auszuprobieren, das war so 2009 irgendwie alles gar nicht so in der Art denkbar, weil eigentlich eher da alle davon gesprochen haben, dieser Markt ist tot, der ist von Raubkopien eher zerstört worden, man kann eher eigentlich Kohle machen mit dem Konsolenmarkt, aber wenn, wie man weiß, Konsolenentwicklung ist natürlich unlängst teurer und hat ja auch Zutrittsbeschränkungen, du kannst ja nicht, konntest einfach nicht anfangen und sagen, ich fange jetzt an, für die PlayStation zu entwickeln und zu veröffentlichen, da hättest du ja erstmal einige Barrieren wie Lizenzen und so hinter dich bringen müssen.
Ja, und das Developer können Konsolen und lauter so Kram.
Genau, also das wäre gar nicht so einfach mal eben gewesen, wie es zu dem Zeitpunkt eben sich gezeigt hatte, das eher im Web- und im Mobile-Bereich zu machen. Denn da
die Browser-Games waren doch zu der Zeit auch relativ erfolgreich, oder? Oder fing das da erst so an? Ich weiß nicht, wann da die Hochzeiten waren.
Die fingen eigentlich wahrscheinlich schon früher an, aber so richtig Mainstream wurden die dann ja auch erst, als Facebook anfing mit ihren ganzen Social-Games und dann
Mafia Wars!
Ja. Genau. Und dass der Vorteil halt, den du bei Facebook bekommen hattest, was ja eigentlich auch nur eben eine Plattform für Browser-Games war, war ja eben, dass sie dir die Möglichkeit gegeben haben, deine Reichweite kostenlos durch Viralität zu erweitern. Hm. Das war der Vorteil gegenüber normalen Browser-Games. So, du musstest ja normalerweise natürlich für alle Spiele musst du Werbung machen, aber bei Facebook hattest du den Vorteil, wenn du das innerhalb ihrer Plattform gemacht hattest, konntest du Social Features von ihm mitnutzen und damit hast du halt Reichweite geschenkt bekommen.
Ja, sehr zum Hass aller Facebook-Nutzer zu der Zeit.
Total.
Witzige Anekdote, ich habe mich damals immer gegen Facebook geweigert, weil ich dachte, so einen Scheiß brauche ich nicht. Und weißt du, was der Grund war, dass ich mich bei Facebook angemeldet habe oder wer schuld ist?
Na.
Jemand aus der Branche, Boris Schneider-Johne. Der hat nämlich bei den Spieleveteranen hat er gesagt, dass er Bejeweled Blitz auf Facebook spielt und da total süchtig von geworden ist. Und da gab es ja so diese kleinen iOS-Spielchen, gab es ja noch nicht so richtig. Und Bejeweled Blitz war quasi so eine, diese eine Minute-Version von Bejeweled. Und da konntest du dann immer so jeden Tag so ein paar Spielchen freispielen und dann konntest du auch mit Freunden dich irgendwie messen und da gab es eben diese Highscore-Liste. Und wegen den Spielerveteranen hatte ich mich dann bei Facebook angemeldet. Das ist völlig absurd eigentlich.
Ich habe es auch gespielt und ich konnte meine Schwester nicht schlagen, die irgendwie 10-fach mehr Punkte immer erreicht hat als ich. Und es hat mich wahnsinnig gemacht, wie sie das hinkriegt. Und
aber da hat man schon gemerkt, dass diese Social Features, dass solche kleinen Spielchen auf jeden Fall bereichern können. Ne?
Total, wenn du eine Vergleichbarkeit hast. Und das ist ja das, was Facebook im Kern eigentlich bietet. Ne? Du kannst dich austauschen mit anderen und kannst dich dadurch in irgendeiner Form auch immer vergleichen, weil du Feedback bekommst und sehen kannst, wie viel Feedback kriegt der andere und so. Mhm. Und diese Vergleichbarkeit dann auch in Form von Punkten und so, das funktioniert total gut. Mich schockt das an.
Und das hatte dich dann damals auch irgendwie angesprochen, dass du gesagt hast, das könnte ich eigentlich auch.
Ich habe da einfach die Chance gesehen, weil ich wusste, okay, du musst ja niemanden um Erlaubnis fragen, ob du da einfach etwas veröffentlichen kannst und hatte einfach die Möglichkeit gesehen, alles klar, ich möchte gerne Spiele machen und dort habe ich überhaupt keine Marktzutrittsbarriere, außer der natürlich dessen, dass ich überhaupt erstmal ein Produkt kreieren muss. Aber ansonsten, wenn solange ich mich an die Richtlinien von Facebook halte, jetzt im Sinne von, weiß nicht, jugendfreien Inhalten, kann einfach jeder veröffentlichen. Und zudem kann man eben die Viralität nutzen, die man damals wirklich tatsächlich noch bekommen hatte. Während ich das dann gemacht hatte, hatte sich das Ganze geändert, leider zu meinem Nachteil. Ja. Facebook hat verstanden, dass man Geld verdienen kann und so weiter. Ja. Aber genau, ich habe dann den Gedanken gefasst, mich damit selbstständig zu machen, da ein Spiel zu veröffentlichen, genau gezielt für diese Plattform.
Wie bist du dann irgendwie vorgegangen? Also du hast ja gesagt, du bist eher so aus der Marketing-Ecke. Hast du irgendwie Programmierung, Grafik, also ich frage jetzt absichtlich so, hast du das irgendwie schon dir selber beigebracht gehabt oder hast du gesagt, das kriege ich schon irgendwie hin?
Ja, also über HTML in-house konnte ich überhaupt nicht programmieren und das ist ja auch nicht wirklich Programmierung als solches, aber ich hatte schon soweit ein technisches Verständnis und hatte einen Sinn für Prozesse und war auch sehr aufnahmeschnell eigentlich, was neue Inhalte angeht, aber jetzt natürlich selber entwickeln kann ich nicht. Und ich kann auch nicht zeichnen. Also mein Zeichentalent ist echt sehr beschränkt, aber man versteht, was ich versuche auszudrücken, wenn man ein Auge zudrückt. Und ich kann aber gut schreiben und ich kann gut erklären und ich kann auch Ideen entwickeln. Das war eher so meine Stärke und ich kann vor allem ganz gut koordinieren. Also ich hatte, war ja Berater und damit auch Projektmanager in der Agentur gewesen und das wie gesagt 10 Jahre und habe da mit sehr viel kreativen Leuten zusammengearbeitet und habe ein ganz gutes Gespür dafür bekommen, wie man solche Sachen umgesetzt bekommt. Mhm. Und dann habe ich eben den Schluss gefasst und habe mich dann natürlich aber auch mit meiner Frau abgestimmt, weil es ja auch eine Entscheidung ist. Ich war, wie gesagt, jetzt lange Angestellter, der Job war soweit eigentlich sicher und wir hatten zu dem Zeitpunkt 2 Kinder, also eine Familie und ich hatte ein starkes Sicherheitsbedürfnis, natürlich sie natürlich auch und eine Entscheidung, sich dann selbstständig zu machen und erstmal ein Risiko einzugehen und so ein Abenteuer sich reinzustürzen, wovon man ja dann im Punkto Selbstständigkeit überhaupt keine Ahnung hat, eigene Firma. Das war schon eine Entscheidung und so hatten wir uns dann gemeinsam natürlich dazu entschieden, diesen Weg zu gehen. Denn zu dem Zeitpunkt fühlte ich mich einfach noch so, wenn ich es jetzt verbocke und selbst wenn ich mich total verschulde, habe ich vielleicht noch die Chance bis zum Rentenalter, wenn ich irgendwie einen Job annehme, das wieder auf Null zu bekommen. Ja? Mhm. Habe einfach noch die Möglichkeit gesehen, selbst wenn ich echt Mist baue hier finanziell, dann komme ich da irgendwie wieder raus, ohne größere Probleme zu bekommen. Jedenfalls würde mir kein Luxus mehr leisten können, aber ich werde es bis zum Rentenalter eben schaffen. Ja. Ja. So war meine Vorstellung. Und deswegen haben wir gesagt, alles klar, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dieser Entschluss war gefasst. Und nachdem diese Hürde überhaupt, diesen Entschluss zu fassen, was echt eine Barriere ja dargestellt hat in dieser Situation, ne? Aus dem Angestelltenverhältnis rausgehen und zu sagen, Leute, ich kappe irgendwie die Leinen und jetzt machen wir los mit meinem eigenen Schiff. Das war schon ein schwerer Schritt. Also für mich zu dem Zeitpunkt, in dem ich mich da befunden habe und in dieser Situation. Und als ich den getroffen hatte, und mir war klar, ich möchte sehr gerne Spiele machen und das ist das eigentlich, wo ich mich auch zu Hause fühlen werde, dann war mir eigentlich erst klar geworden, welche Spiele denn überhaupt? Mhm.
Und also du hast den Entschluss gefasst, ohne ein konkretes Spiel jetzt vor Augen zu haben. Du hast nur
total
für dich beschlossen, das ist jetzt einfach das, was ich machen möchte. Aber keine, genau. Nicht die Idee stand im Vordergrund, diese Art von Spiel zu machen. Okay.
Nee, weil meine Fragen hatten sich mit was ganz anderem beschäftigt, wirklich. Einfach eher mit dem, okay, was werde ich in Zukunft machen? Aber ich bin nicht nachts aufgewacht und hatte die Idee für ein Spiel und habe dann gesagt, ich muss diese Idee umgesetzt bekommen und dafür muss ich mich selbstständig machen, sondern ich war den anderen Weg irgendwie gekommen und habe gesagt, ich mache mich selbstständig und ich möchte sehr gerne Spiele entwickeln. Das möchte gerne versuchen, aus meiner Leidenschaft eben auch etwas aufbauen zu können. Und stand dann eben mit diesem Punkt und habe gesagt, alles klar, was mache ich jetzt? Und dann bin ich in die Ideenfindungsphase gegangen. Da war ich auch immer noch angestellt. Also dieser Gedanke ist natürlich gereift, noch während ich mich im Angestelltenverhältnis befunden habe und habe dann wirklich abends und nachts gesessen und habe für mich überlegt und habe eigentlich am besten Ideen gehabt, wenn ich am Bett meiner Kinder gestanden habe und gewartet habe, bis sie eingeschlafen sind und ich dann aus dem Raum verlassen konnte und dort hatte ich irgendwie Ruhe, Konzentriertheit und hatte dann viel überlegt, was man machen könnte, habe viele Ideen so rumgesponnen an Sachen, die ich an Spielen cool finde, Spiele, die ich einfach toll fand, auch von früher, so bin auch sehr retro-orientiert und hat überlegt, ob ich vielleicht bekannte Spielideen von früher aufgreife und dann eine neue Version daraus mache oder einfach auch nur eine Hommage an irgendwas tue. Und bin dann auf tatsächlich nachher 3 Konzepte gekommen, die ich alle für mich soweit vom Inhaltlichen gut fand und aber auch eine Chance gesehen habe. Und daraufhin hatte ich meine Ideen natürlich auch für mich überprüft. Glaube ich daran, dass sie auch irgendwie eine Marktfähigkeit haben. Mhm. Also, dass sie ein Publikum ansprechen, dass es genug Leute sein könnten, die dafür bereit sein könnten, Geld zu bezahlen letzten Endes. Denn es muss ich ja irgendwie finanziert bekommen. Und das waren so die Gedanken und die Prüfsteine, auf die ich meine eigenen Spiele gestellt hatte. Und ich hatte halt so 3 Konzepte, die habe ich dann angefangen auszuformulieren.
Und das ist ja kein schlechter Weg. Also jetzt so aus der äußeren Perspektive, finde ich, ist es auch die richtige Vorgehensweise. Die Konzepte sieht man ja auch in deinem Blog, was wir verlinkt haben. Genau. Sind ja auch sehr unterschiedliche mit unterschiedlichen Zielgruppen. Das heißt, auch so, wenn man dann eben an Gelder oder sowas kommen möchte, kann man ja auch sagen, das wäre eine Idee, da sprechen wir eher die und die an, das ist eher eine Idee, da sprechen wir Kinder an, hier vielleicht irgendwie junge Erwachsene. Ist ja eigentlich die richtige Vorgehensweise, oder? Ist ja gut so gewesen, wie du es gemacht hast.
Genau.
Zu sagen, ich möchte Social Games machen und das sind die 4 Konzepte, die ich habe.
Genau, also wenn man natürlich auch vorhat, damit Geld zu verdienen, seinen Lebensunterhalt damit verdienen zu wollen, dann muss man natürlich wirklich auch auf die Marktseite achten und überlegen, hat das irgendwie, also was könnte die Zielgruppe sein? Ist dieser Markt überhaupt, ist es eine Nische und könnte man sich dann aber in der Nische, die immer noch groß genug ist, damit finanzieren? Oder ist das etwas, wo du auf die breite Masse gehen könntest? Wie versuchst du da eigentlich nachher, wen kannst du ansprechen? Und auf welche Art und Weise könntest du, wie ist das Businessmodell dahinter, wie könntest du monetarisieren? So sagt man das ja, ne? Mhm. wie würde das funktionieren? Und das, glaube ich, ist schon richtig, es sei denn, du machst es natürlich einfach aus der Leidenschaft heraus und bist auch gar nicht vielleicht in dieser Situation, dass du darauf angewiesen bist, davon irgendwie leben zu müssen, dann kannst du natürlich da andere Maßstäbe setzen. Aber für mich war klar, wenn ich das mache, muss ich damit auch meine Familie ernährt bekommen.
Ja. Über die Idee, über die wir jetzt schlussendlich reden oder die es dann schlussendlich wurde, ist diese Fußballgeschichte gewesen. Die fing ja ein bisschen anders an. Wie hast du dich dazu entschieden, dann doch Fußball als Thema zu nehmen? Oder gab es irgendwelche Einflüsse von außen, die gesagt haben, das würden wir gerne machen? Oder vielleicht magst du dazu was sagen?
Ja, also ich selber bin auch sehr fußballbegeistert. Ich spiele tatsächlich selber gerne, habe das aber immer eher so im Freizeitbereich betrieben. Ich war irgendwie nur als Kind mal im Verein und dann habe ich ganz oft im Stadtpark mir einfach so freie Spielergemeinschaften am Wochenende immer gesucht, habe gezockt. Und Bundesliga, also ich verfolge sehr gerne Meisterschaften, also ob es dann Weltmeisterschaft, Europameisterschaft oder auch Champions League ist, das interessiert mich total, aber so vom Bundesliga-Geschehen, das interessiert mich eigentlich nie so sehr. Vereine als solches, da bin ich immer Lokalpatriot, Hamburger Vereine finde ich toll, aber als solches, ich könnte nicht mal genau sagen, an welcher Tabellenposition die sich befinden oder so, ja. Das war alles nicht so gegeben. Hatte aber trotzdem ja, wie gesagt, diese Leidenschaft für Fußball und auch diesen Gedanken dazu, wie das eigentlich ist, wenn man selber mal so eine Karriere haben würde. Das wollen natürlich auch selber dieses Talent haben, so toll wie irgendwie bekannte Fußballspieler spielen zu können. Das ist mir aber nicht gegeben. Ich bin kein besonders guter Spieler irgendwie. Ich spiel momentan auch aktiv, aber selbst da mache ich nur beim Training mit, weil ich für die normalen Spieler eigentlich auch gar nicht auf dem Niveau spiele, wo der Rest der Mannschaft sich befindet. Aber die Idee, die ich dazu hatte, war ja bei Copa Soccer, wenn ich das kurz erkläre. Früher hatte ich das Soccer Star genannt und das trifft den, also das sagt sogar direkt aus, worum es geht. Es war einfach, du solltest deine eigene Karriere spielen im Fußballbereich. Es ging darum.
Also nicht die Manager-Seite, sondern die dich selbst zu managen sozusagen, oder?
Genau, es ist ein Rollenspiel aus Spielersicht. So war es gedacht. Also so ein Text-RPG eigentlich, wenn man das jetzt grob zusammenfassen würde. Und das eben aus der Sicht eines Fußballers, der ganz so mit Amateur, von der Amateurseite her startet und dann eine Profikarriere anstrebt, um eben ganz vorne mitzuspielen und diesen Weg eben vorzugehen, wie das ein Profi nun mal macht, von Anfang bis zum Ende, bis er dann irgendwann im Finale der Champions League steht oder bei einer Weltmeisterschaft. Dieses Gefühl wollte ich gerne selber erleben und deswegen hatte ich mir den Gedanken dieses Rollenspiels eigentlich ausgedacht, dass ich dachte, ist doch, warum spielt man den Manager eines Vereins, dem die Spieler vielleicht sogar egal sind und fängt an irgendwelchen Pommes und Würstchenpreisen rumzuschrauben oder so, damit man die Einnahmen des Vereins hebt, das hatte mich halt überhaupt nicht interessiert. Und mich würde auch gar nicht so das Team als solches interessieren. Mir ging es wirklich eher um die Person selber. Ja. Und das fand ich total passend, weil ja eben Facebook nun mal auch sich ja eigentlich um dich selbst dreht. Ja. Und das, was du gerne von dir erzählst, wo du bist, was du machst und tausch dich gerne mit anderen aus. Deswegen waren so diese beiden, Facebook und dieses Rollenspiel im Fußballbereich, für mich einfach Sachen, die total gut zusammengepasst haben. Und dieses Konzept, was ich dazu erzählt hatte, eben Fußballmanager aus der Ego-Perspektive, so habe ich das dann immer genannt.
Das also mit Ego-Perspektive meinst du jetzt nicht die Grafik, sondern die aus der Spielersicht sozusagen, weil es ist ja schon so eine Tabellenspielart gewesen, also so ein wie du es gesagt hast, wie so ein Rollenspielbogen oder so. Es war jetzt kein Actionspiel, kein FIFA Action-Modus oder sowas, ja. Nee, genau, nur, dass man Ego-Perspektive richtig einordnet.
Genau, dass man das versteht. Also die Spiele wurden alle simuliert. Du konntest nicht aktiv in die eingreifen. Auch bewusst nicht, weil ich nicht wusste, ob das Zielpublikum tatsächlich selber irgendwie, ich habe es damals immer so genannt, dass es quasi Joypad-Akrobaten sind, die halt jetzt so talentiert sind, dass sie das schaffen können, sondern sie wollen vielleicht einfach nur auch selber ein Fußballspiel spielen, ohne jetzt irgendwelche Skills an den Tag legen zu müssen im spielerischen Bereich, weil ich wirklich sehr breit gehen wollte.
Aber klingt doch super bis jetzt. Also ich meine, Facebook, wenn man sich so überlegt, wie diese Spiele damals waren, sowas wie Mafia Wars oder Farmville, das waren ja alles so Spiele, wo man täglich ran sollte. Also deswegen finde ich, klingt es super, weil ja so diese Karriere eines Spielers, so ein Spiel kann dich ja über Monate und Wochen begleiten und du hast ja immer wieder ein neues Ziel. Dann steigst du in die nächste Liga auf, dann kommt irgendwie Nationalmannschaft. Man kann das ja auch medial begleiten. Wenn dann Weltmeisterschaften sind, kann man ja quasi wirklich Nationalmannschaften draften aus allen Spielern und solche Geschichten. Man kann regionale Tabellen machen. Also es klingt, so auf dem Papier klingt es nach was es eigentlich bräuchte auch auf Facebook zu der Zeit, oder?
Ja, genau. Das passte also wirklich sehr gut hinein. Und es gab keinen Titel, der ähnlich war. Mhm. Also es gab kein vergleichbares Produkt zu dem Zeitpunkt. Und hatte sich geändert. Es hatte sich im Laufe dessen, als ich das Ganze gemacht habe, ein exakt gleiches Spiel angekündigt. Das war ganz schön hart. Also erstmal nur kurz, um das abzuschließen, ich habe dann andere Leute eben auch sehr davon überzeugt bekommen, dass sie eh an die Spielidee geglaubt haben, sie haben auch an die Plattform Facebook als solches geglaubt und sie haben auch daran geglaubt, dass dieses Thema, das ich hier angesprochen habe und auch diese Ausführung von diesem Spiel, also diese spezielle Art eines Fußballspiels, dass die insgesamt funktionieren kann und habe dann Leute überzeugt bekommen, dass sie angefangen haben, darin zu investieren, Risikokapital. Mhm. Und damit
konnte ich jetzt gerade fragen, wie du das finanzieren wolltest, ja genau.
Genau, und ich hatte nicht große Rücklagen. Ich war vor dem Angestelltenverhältnis, da habe ich moderat verdient, also jedenfalls so, dass man sich vielleicht einen Urlaub leisten kann, aber dann war das Geld, was man über hätte, auch eben weg und deswegen.
Du hattest zu dem Zeitpunkt schon Kinder, du musst nicht, das muss man nicht erklären, wenn man Kinder hat, hat man auch keine Ersparnisse.
Ja, das ist so. Genau, also jedenfalls war nichts da, wo ich mal eben irgendwie ein paar Zehntausende nehmen kann und sagen kann, davon finanziere ich jetzt monatelange Entwicklung. Ja. Und wie ich ja vorhin schon erklärt hatte, ich bin ja auch kein Coder und ich kann auch nicht designen und bin also darauf angewiesen, dass ich mit anderen Leuten zusammenarbeite, um dieses Spiel überhaupt zum Leben zu erwecken. Hm. Und die möchten natürlich bezahlt werden für diese Leistung. So, und deswegen brauchte ich natürlich, hab ich dann eine Kalkulation angefertigt, habe dann für mich selber überlegt, okay, wie lange werden wir daran entwickeln? Ich habe natürlich auch mich informiert, ich habe auch über die Marktzahlen Informationen eingeholt, denn wenn du das natürlich machen möchtest, ein eigenes Spiel zu entwickeln und du möchtest andere Leute um Geld bitten, dass sie darin investieren und auch nicht nur die Idee glauben, sondern auch verstehen, okay, und der hat das jetzt auch bodenständig kalkuliert und geplant und innerhalb dieser Zeit, in der er das angegeben hat, wird er das auch entwickelt bekommen, weil es realistisch ist. Mhm. Erst dann geben sie dir die Kohle. Und dafür brauchst du dann ja wirklich einfach auch eine Menge Unterlagen.
Ja, du brauchst Designs, du brauchst Entwürfe und Pillepalle.
Ja. Genau, du musst die Leute ja schon mal von dem Konzept und von dem Visuellen ja auch komplett überzeugen, dass sie verstehen, ja, nee, das spricht mich an, das finde ich geil. Und dann eben auch genau aber diese Hard Facts, wie man die so nennt, ja, was kostet das Ganze, wie lange wird das dauern, mit wem machst du das eigentlich, wie wird das genau umgesetzt, wie ist dann die Vermarktung geplant, also du musst ja auf alles eine Antwort haben und wie wird das dann Geld verdienen und da musst du also den kompletten Businessplan, den du dann dafür entwickelst, den du immer vorlegen musst, der muss halt schon echt Sinn machen.
Ja, ist ja eine normale Firma dann in dem Zuge, ja.
Genau.
Das ist nicht dieses romantische, ich programmiere mal ein Spiel. Klar kann man sowas machen, wenn man Programmierer ist und dann mal gucken, ob so ein Glückstreffer ist. Aber wenn man so von der anderen Seite kommt wie du, dann muss man das halt aufziehen wie eine Firma. Ja? Du musst ja kalkulieren, ich brauche Grafiker, ich brauche Programmierer und so weiter und so fort. Du hattest gesagt, du hattest ja auch deine Connections dann schon so in diese Spielebranche. Hat dir das geholfen bei der Finanzierung, bei den Geldgebern, weil du ja quasi als Neuling, als Spieleentwickler aufgetreten bist? Also das ist ja immer dieses Henne-Ei-Prinzip oder Problem, dass wenn du zu Investoren gehst und sagst, hier, ich habe zwar diese Idee, aber ich habe sowas noch nie gemacht. Hat dir das irgendwie dabei geholfen, dass du aus der Spielebranche zumindest schon mal so ein bisschen warst oder war das eigentlich das Schwerste?
Doch, also ich hatte branchenfremde Investoren, tatsächlich, also die kamen alle nicht aus der Branche und da hat es natürlich geholfen, dass ich eben eine Vergangenheit hatte, die schon sehr viel beruflich mit Spielen zu tun hatte, dass da das Gefühl da war, dass ich den Markt auch verstehe, dass ich Ahnung habe, wovon ich spreche.
Ja. Also wäre es was anderes gewesen, wenn du eine Kfz-Werkstatt öffnen wolltest oder so. Ja.
Genau, oder besser noch Handwerksbetrieb, das würde mir man niemals aufkaufen. Aber da könnte ich noch so viel erzählen. Aber ja, ungefähr so.
Und wie bist du an die Geldgeber gekommen? Also hast du da tausende von Telefonaten führen müssen oder ging das dann doch ganz gut, wenn du die Leute von der Idee überzeugen konntest? Gibt es da also spezielle Stellen, die sagen, hier, wir suchen gute Projekte oder wie geht man da vor?
Alles wirklich. Ja. Also tatsächlich alles davon. Ich hatte ja auch überhaupt keine Erfahrung da drin, wie man überhaupt Investorenakquise betreibt, vor allem im Bereich von Leuten, die du vorher nicht kennst, ja, also wenn du so in kalte Kontakte mit hineingehst. Ich habe private Kontakte natürlich reaktiviert, ich habe auch berufliche Kontakte, die ich hatte, die von denen ich wusste, mit denen kann man mal sprechen und die haben vielleicht auch ein Netzwerk, mit denen habe ich gesprochen, aber ich bin auch ganz klar, habe ich gegen Bereiche besucht, wo es um VC, also Venture Capital, Risikokapital geht, also habe wirklich VC-Lounges besucht, Speed-Datings in dem Bereich gemacht und habe versucht, Kontakte zu knüpfen zu Menschen, die ich nicht kenne, zu Netzwerken, die ich nicht kenne und bin da zu Terminen gegangen und habe mich vorgestellt und habe dann die Leute kalt angesprochen und habe versucht, Termine zu machen mit institutionellen Organisationen, die VC-Gelder zur Verfügung stellen und habe dann einfach wirklich sehr viel die Werbetrommel gerührt und versucht, ganz viele Menschen kennenzulernen, die ich vorher nicht kannte, die aber in die Frage kommen würden, mir entweder direkt bei der Finanzierung zu helfen oder über ihre Kontakte da etwas zu vermitteln.
Klingt aber jetzt auch so, als hättest du das alles richtig gemacht. Du hast es ja auch geschafft, irgendwie an Gelder zu kommen. Hast du die Summen auch erreicht, die du brauchtest, oder musstest du da Abstriche machen?
Das lief anders, als ich das erwartet hatte. Irgendwie war meine naive Vorstellung, du sammelst die Gelder ein, die du brauchst, und dann legst du los. Mhm. So, aber du brauchst ja eine Menge Gelder. Du brauchst ja sechsstellige Beträge, damit du eigentlich alles zusammen hast. Wenn du auch noch Marketingkosten und so weiter, also Entwicklungskosten und so weiter mit der kompletten Umsetzung plus Marketing, da kommst du halt sehr schnell auf sechsstellige Beträge. Und um die zusammenzubekommen, ich dachte dann, wenn du das hast, dann legst du los und dann ist der Plan da. Aber so läuft's halt nicht. Du findest halt erst einen. Und der bringt vielleicht 4- bis 5-stellig mit. Mhm. So, den hast du aber schon. Und den kannst du ja jetzt auch nicht ein halbes Jahr zappeln lassen und sagen, nee, bald geht's los, bald haben wir alles zusammen. Jetzt fehlen nur noch 50 Cent, dann geht's richtig los. Das geht ja nicht. Der will ja auch irgendwie wissen, wann geht's, der möchte ja ein gutes Gefühl dafür haben. Und bevor der dann auch wieder weg ist, möchtest du diese Chance ja auch nicht verpassen, dass es weitergeht. Also hatten wir am Anfang natürlich ein paar Optionen und hatten Letter of Intent unterschrieben bekommen, das sind so Absichtserklärungen, und hatten Gespräche geführt, die sehr, ja, eigentlich verbindlich klangen, und haben dann auch angefangen, Verträge auszufüllen, und dann gab es auch tatsächlich Abschlüsse, wo es dann um 5-stellige Beträge ging, die man einsammeln konnte, aber das reichte ja noch lange nicht, aber dann musste man ja trotzdem schon mal loslegen, weil die nächsten, für die brauchte man ja dann, oder für die nächstgrößeren brauchte man ja auch etwas, was man schon vorzeigen konnte, das heißt, man musste eigentlich schon, ohne dass man vollständig finanziert war, loslegen mit dem Ganzen und starten und in die Entwicklung gehen, beziehungsweise erstmal in die Feinkonzeptionsphase, dabei in das Game Design mit hinein, dann in die Designphase, gerade im gestalterischen Bereich, und dann gehst du dann ja eigentlich erst in die tatsächlich technische Umsetzung mit hinein. Und für diese einzelnen Phasen habe ich dann natürlich schon angefangen, Geld auszugeben und das Geld auch mit einzusetzen, weil ich auch gemerkt habe, okay, du musst für die nächsten dann auch immer mehr schon zeigen, um die natürlich auch zu beeindrucken und zu sagen, hier passiert was, das sieht alles ganz gut aus, das macht Sinn, wir halten unsere Versprechen. Und dann sammelst du erst die nächsten Geld ein. Und das funktioniert doch tatsächlich so. Du gehst peu à peu weiter und kommst von einem zum nächsten und hast dann einen bestimmten Betrag und finanzierst dich immer von Phase zu Phase. Das kann vielleicht auch in anderen Bereichen anders laufen. Ich habe diese Erfahrung so ja nicht gemacht, aber ich musste die Situation und Chance so nutzen, wie sich das für mich ergeben hatte.
Du sagst immer, hast du schon dann Leute eingestellt direkt, oder hast du Leute, also Mitpartner gehabt, Mitgründer?
Ja, ich habe einen Partner gewonnen gehabt, gleich von Anfang an. Ich hatte auch einen für mich gesucht. Ich war ja aus dem Angestelltenverhältnis einer Agentur rausgekommen, und dort hatte ich 3 Chefs gehabt. Einer davon hatte auch kurz vor mir die Agentur verlassen gehabt und hatte angefangen, weiter als Unternehmer tätig zu sein in verschiedenen Bereichen. Und dem habe ich dieses Konzept vorgestellt und dann auch gemeinsam die Möglichkeit besprochen, dass wir diese Unternehmung und dieses Abenteuer eigentlich gemeinsam aufnehmen könnten. Das fand ich ganz schön, dass ich als sein eigentlicher Arbeitnehmer dann mit ihm gemeinsam Partner wurde, ja, für eine ganz neue Unternehmung. Fand ich eine ganz tolle Entwicklung. Wir haben auch vor, ja, langjährig schon an Kreativkonzepten und Kampagnen gearbeitet gehabt und hatten wirklich eine super Art, miteinander umzugehen, und hatten sehr viel Spaß immer bei der Arbeit. Und ich war sehr glücklich, dass ich ihn dazu gewinnen konnte. Und er, also Bernd Sammann, das ist der Name von meinem Partner, er war ja natürlich schon viel erfahrener als ich, gerade im unternehmerischen Bereich, aber auch natürlich ist er schon wesentlich Schritt weiter gewesen, wie man solche Sachen professionell aufziehen kann. Und ich hatte für mich das Gefühl, ich möchte das eigentlich nicht ganz alleine machen und suche jemand, der mich dabei unterstützen kann, mich auch beraten kann. Und da war Bernd einfach die perfekte Person für. Und da war ich sehr glücklich drüber. Es hat auch in vielerlei Hinsicht, war es unglaublich hilfreich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, das nicht alleine zu machen. Auch wenn Bernd nicht operativ so im Geschäft mit drinsteckt, aber eben diese beratende Funktion einnimmt. Aber es hat mir schon sehr viel geholfen.
Jetzt habt ihr dann angefangen, eben diese Gelder zu suchen, das heißt ja, oder diese Investoren zu finden, habt dann eine Firma gegründet, eine GmbH, glaube ich, gell?
Genau. Also eine Mini-GmbH, eine UG haben wir dabei gegründet. Da musst du nicht gleich das volle Stammkapital einlegen, und haben dann auch nach einem Konzept gesucht, wie man, also nach einem Gesellschaftskonzept, wie man etwas günstig gestalten kann, um Investoren nach und nach aufnehmen zu können.
Die dann Anteile wollen oder solche Geschichten, um sowas dann gleich abbilden zu können, oder?
Genau. Ja. Also, was du einfach für eine, ja, perfekte Struktur dafür wählst, ja, wie das Gesellschaftskonstrukt das sein könnte. Und sind dazu zu einem Wirtschaftsprüfer gegangen, den wir auf Empfehlung genannt bekommen haben, der sich damit auskennt. Wir kannten vorher auch aus anderen Produktionen von der Agentur her vor eben solche GmbH und Co-KG-Modelle, wo du dann als Investor einfach in die Kommanditgesellschaft mit hineinkommen kannst, ohne dass man jeweils immer zum Notar gehen muss, dass du einfach quasi wie eine Art Kaufvertrag Vertrag schließt, wo du dann einen Invest reingibst und du haftest auch nur in Höhe deines Investes und hast sonst nichts mit der Firma als solches zu tun, bist also auch gar nicht in der Form jetzt direkt mit involviert, sondern es geht dann wirklich nur um die Einlage, das Risikokapital und dann nachher aber die Gewinnschöpfung, wenn das Ganze dann natürlich auch was rausbringt. Haben uns beraten lassen, haben auch dieses GmbH und Co-KG-Konzept bekommen, aber dann hatten wir auch noch den Gedanken, was ist denn eigentlich, wenn wir später mal diese Sportspiele auf andere Sportbereiche übertragen und dann vielleicht noch neue Produktionen machen und dann wollen die anderen Gesellschafter vielleicht aber mit der neuen Produktion nichts zu tun haben aus irgendwelchen Gründen und wir machen dann nicht nur ein Social-Fußballspiel, sondern wir machen auch ein Social-Basketballspiel und so, weil das alles gut läuft und da kam dann der Gedanke auf und der Vorschlag von Wirtschaftsprüfer, dann machen wir doch noch gleich eine Projekt GmbH dazu.
Noch eine, also, ja. Also gleich zwei Firmen gegründet.
Es war total groß und hörte sich alles super toll an, stellte sich dann natürlich ein bisschen als eher kompliziert heraus. Es wurde ein GmbH und KKG-Konstrukt mit einer angedockten Tochter GmbH. Ja, das waren dann die einzelnen Projekt GmbH.
Das ja, wenn das super durchgestartet wäre, wäre das ja vielleicht auch eine gute Idee gewesen, oder? Ich meine, das weiß man ja dann im Nachhinein immer erst.
Aber total, wirklich, wäre es auch.
Wäre ja auch keine, ist ja per se jetzt erstmal keine schlechte Idee gewesen. Es ist halt nur für so eine Gründung braucht man halt für so einen Quatsch dann viel Zeit, den man eigentlich ins Projekt stecken will, oder?
So. Einmal das und dann aber das andere, was eben auch aufgetreten ist. In manchen Bereichen oder in größeren Bereichen, wenn du größere Summen suchst, da sind solche Gesellschaftsmodelle echt gang und gäbe. Und da stellt sich gar keiner die Frage, wenn man versteht, was ist eine GmbH, Co-KG, ja, und was ist sogar eine Projekt-GmbH dabei. Und da muss man sich nur die Gesellschaftsverträge anschauen und wird wahrscheinlich ein richtiges Gefühl dafür bekommen, weil es ordentlich läuft, wenn man auch nochmal die Personen dahinter gecheckt hat. Aber die Person, die ich dann auch versucht habe anzusprechen, den musste ich dann nicht nur das Spielkonzept präsentieren, ich musste nicht nur mich selber präsentieren, wenn sie mich nicht kannten und sie von mir überzeugen, dass ich ein verlässlicher Geschäftspartner bin, ich musste auch noch dieses Gesellschaftskonstrukt erklären, weil die wir von keine Ahnung hatten und das hörte sich so abenteuerlich für die an, eine GmbH und Co-KG war nicht gleich jedem klar und dann noch eine Projekt GmbH dabei, so und wie ist es jetzt eigentlich? Können Sie da denn nicht einfach irgendwelche Gelder hinten rumführen und wir kriegen davon alle nichts mit? Solche Fragen kamen natürlich bei denen auf. Die haben sich mir natürlich überhaupt nicht gestellt, weil an sowas habe ich gar nicht gedacht. Aber die stellen sich natürlich die Frage, okay, wird da mit meinem Geld denn ordentlich umgegangen? Und könnte es sein, dass es irgendwo hinten rum und dann gemauschelt oder was auch immer? Das ist klar. Das
also da ging gleich das Misstrauen los, irgendwie so doppeltes Firmenkonstrukt und Briefkastenfirma und solche Geschichten.
Genau, das kann ich auch
alles. Und GmbH und Co-KG kenne ich eh nur aus dem Obelix-Heft.
Ja, also wirklich, ich kann das ja alles nachvollziehen. Und deswegen, man hätte sich dann, wenn man sich jetzt überlegt, was ich alles zu erklären hatte, um Leute zu überzeugen, dass sie in dieses, ja eigentlich in diese Gesamtidee investieren, dann hätte man sich diese eine Komplexität vielleicht sparen können und es etwas einfacher halten können. Aber das konnte ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht wissen. Das hat sich ja für mich im Laufe des Ganzen herausgestellt.
Gut, aber das ist ja alles so diese organisatorische Kram. Das kriegt man, ihr habt ja trotzdem ein paar Gelder zusammengesammelt. Was würdest du denn sagen, also war das jetzt noch so eine Phase, wo du gesagt hast, es läuft eigentlich alles super, ihr habt dann angefangen in dem Spiel auch Designs und sowas zu entwickeln oder gingen da schon irgendwie Knackpunkte los?
Also es war immer so ein Hinterherrennen hinter der Kohle, die man brauchte, immer wieder die Entwicklung vorantreiben, natürlich auf dem Niveau, auf dem man das auch haben möchte, die Aufmerksamkeit dem entgegenbringen, auf der anderen Seite natürlich nach weiteren Investoren suchen, die komplette Finanzierung sicherstellen und dann hatten wir glücklicherweise auch die Gelegenheit gehabt, dass über einen unserer Investoren ein Kontakt zu Lukas Podolski entstanden ist. Der bestand da und dann dadurch, dass das Produkt natürlich passend war, kam der Gedanke auf, okay, wir können ihn doch anfragen für ein Testimonial für unser Spiel, damit wir ihn als Werbefigur nutzen können. Oder damit er eben auch unsere Werbekampagne entsprechend begleiten kann. Und haben Gespräche dazu aufgenommen, haben mit seinem Management gesprochen, sind uns dann auch einig geworden und haben dann, und das war echt ein sehr cooler Moment, ich hatte sehr gehofft, dass es zu diesem Vertrag kommen kann, genauso wie die anderen Investoren, die natürlich schon mit drin waren, die wussten, wenn wir Lukas Podolski dabei haben, haben wir schon mal einen ganz wichtigen Baustein für unsere Marketingkampagne nachher natürlich gesetzt. Und auch so, als solches Lukas Podolski für dieses Projekt zu begeistern, das war natürlich schon für uns selber und für mich selber auch natürlich echt etwas, wo ich gesagt habe, ey, das ist Wäre super, wenn das klappen würde. Es wäre total abgefahren, wenn wir so etwas hinbekommen würden, wenn wir seine Unterschrift auf diesen Vertrag bekommen. Das wäre ein großer Erfolg. Und ich war zu dem Zeitpunkt, als wir die Papiere ausgetauscht hatten, war natürlich alles lange gedauert, aber als dann diese Entscheidung ausstand, ob das dann tatsächlich dazu kommt, dass sie mit uns einen Vertrag abschließen, da war ich auf dem U2-Konzert. Und es war unfassbar laut und das Telefon ging. Und ich wusste, es ist dieser Anruf. Und wahrscheinlich hätte man, normalerweise wäre man nicht rangegangen und hätte gewartet, bis es ruhig ist oder so weiter. Aber ich bin in diesem Moment, als die Band gespielt hat und es war unfassbar laut, bin ich in dieses Telefonat rein. Und man selber hat ja nicht so das Gefühl, dass man so unglaublich schreien würde, weil man versucht ja nur laut zu sein. Aber ich muss das Gegenüber angeschrien haben in dieses Telefonat. Und habe gesagt, ja, hallo! Und so, und dann habe ich von der anderen Seite gehört, wie der versucht hat rauszufinden, wo ich mich befinde. Und habe gesagt, ich bin beim U2-Konzert. Und dann fand er das wiederum lustig und hat mir versucht, also zum Glück fand er das witzig und hat versucht, mir die Botschaft mitzuteilen, dass der Deal steht mit Lukas Podolski. Und ich habe es aber nicht verstanden. Und ich habe immer wieder reingeschrien, was? Und er so, es klappt! Und so. Und das war so klasse, wie es dann irgendwann tatsächlich auch bei mir angekommen ist, dass es wirklich klappt und er sich auch totgelacht hat bei diesem Telefonat auf der anderen Seite und ich dann aufgelegt habe und mich tierisch gefreut habe bei diesem Konzert, dass es dazu gekommen ist, dass das jetzt alles klar geht und dass wir Lukas Podolski als Werbefigur mit dabei haben können, der uns hilft, dieses Produkt zu vermarkten. Das war echt ein cooler Moment. Und das war natürlich auch für die weitere Investorenakquise echt sehr hilfreich, ja, in der Argumentation über dieses Spiel zu sprechen. Und über unser gesamtes Konzept dabei, hat aber dann letzten Endes trotzdem nicht gereicht. Also die Gelder, die wir insgesamt benötigt haben, und wir hätten, und ich habe dann immer schon angefangen, das Ganze zu reduzieren. Ich habe angefangen, den Spielumfang zu reduzieren zu müssen, weil ich wusste, okay, ich werde nicht genug Kohle haben, um das alles machen zu können, was ich machen will. Ich muss mich da irgendwie beschränken. Ich kann das Spiel nur in einer Standardversion erstmal ausliefern und nicht dann anfangen, schon wöchentlich mit neuen Features auszustatten. Dafür habe ich leider gar kein Geld mehr. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich auch keine Möglichkeit, zurückzugehen. Also es war ja schon alles gestartet. Wir waren ja schon mit der Entwicklung. Es gab an der Stelle eigentlich gar keinen Zeitpunkt zu sagen, wir hören jetzt auf.
Weil aber wohin auch eben. Also es gab ja keine Alternative. Also entweder man versucht, das zu launchen in irgendeiner Form und dann eben auch solche Sachen noch dann danach auszubauen. Aber es gäbe ja sonst nur, wir hören komplett auf, oder? Also ein Zurück gibt's ja so gesehen, nee, dass man sagt, also nee, man kriegt ja das Geld nicht wieder zurück, weil man dann sagt, wir machen es doch nicht.
Genau, also es war eigentlich, es wäre eine Option gewesen, aber keine, die wir wirklich ziehen konnten. Und
aber noch mal kurz einen Schritt zurück, weil du gesagt hast, du hast dann angefangen, Spiel zu reduzieren und so weiter. Das ist alles der Zeit dann geschuldet, oder? Also ich meine, dass man, andersrum gefragt, hattet ihr euren Launch-Termin dann quasi nicht einhalten können oder warum, oder woran lag es, dass du das Gefühl hattest, das Geld reicht nicht? Also habt ihr einfach weniger eingesammelt, als du für die Vision gebraucht hast? Oder ist durch die Zeit, die sowas dann immer braucht, einfach auch viel Geld reingeflossen, ohne dass man diese kompletten Features dann entwickeln kann? Oder wie ist das vonstatten gegangen?
Also ich hatte mir natürlich ein Startset an Features für dieses Spiel überlegt gehabt, womit man startet, wo man erstmal loslegen kann. Aber dann ist klar, bei solchen Spielen brauchst du ja einfach neuen Content. Das Spiel muss sich einfach weiterentwickeln. Die Leute kommen irgendwann zu dem Punkt, wo es ihnen dann natürlich relativ schnell langweilig wird. Und wenn du dann nicht mehr Inhalte bietest und für Events und neue Möglichkeiten sorgst, womit man sich beschäftigen kann bei den Spielen und das einfach erweiterst und mehr Tiefe bietest in diesem Spiel, dann bist du dir auch relativ schnell wieder los. Deswegen, du entwickelst ein Basisspiel und dann schaust du dir natürlich an, wie performt es, was macht es und so und wo, welche Features kommen gut an, ja,
das typische Testing. Müssen wir vielleicht noch sagen, ihr wart dann aber schon online in irgendeiner Form, also so eine Beta-Version, oder?
Genau, wir springen jetzt so ein bisschen in die Zeit. Ja. Aber das macht, glaube ich, nichts. Ja. Nur um das dann einfach weiter zu erklären, man stellt eben einfach eine Basisversion und dann fängt man an, in Form von Iterationen zu testen, okay, was funktioniert wirklich gut, was ist noch nicht gut, wo ist das Balancing, also wie ist das Spielverhältnis von allen Werten, die du schon dir in der Excel-Tabelle aufgebaut hast und die du natürlich schon versucht hast, aneinander anzugleichen, aber alles nur theoretisch und irgendwann siehst du es in der Praxis und merkst dann, okay, ich muss dann hier und da noch was anpassen oder ist es im Spielbetrieb und dann kommen die Spieler zu und auf einmal merkst du, oh Gott, jetzt verändert sich ja nochmal alles, das war doch alles nicht so gut überlegt, wie wir es vorhatten oder hier entwickeln sie sich einfach viel schneller, als man das eigentlich gedacht hatte. Die spielen ja doch viel mehr. Und dann musst du anpassen, das normale Balancing nochmal machen. Aber dann, wie gesagt, musst du dann den Spielumfang anfangen zu erweitern. Und da genau der Punkt, Spielumfang zu erweitern und überhaupt an diesem Spiel zu schrauben, das kostet ja auch weiterhin Geld. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir einfach nicht genug Kohle einsammeln können, um alles bezahlen zu können. Und wir sind nur so weit gekommen, dass wir eine Basisversion finanzieren konnten, plus Lukas Podolski.
Ja, ich wollte gerade sagen,
Und
weil dass der mitmacht bei so einem Deal ist natürlich unglaublich wichtig für für die Reichweite. Aber so jemand macht das ja auch nicht aus Spaß an der Freude. Wenn man jetzt nicht
nee.
gerade der beste Kumpel von Lukas Podolski ist, muss man da, glaube ich, ganz schöne Summen abdrücken, dass so jemand ein Testimonial macht, ja.
Genau. Und ja, das war eben das, was wir uns leisten konnten. Mehr ging einfach nicht. Mehr hatten wir nicht geschafft. Wir mussten den Rest dann auch mit Darlehen nochmal absichern und für die wir dann privat natürlich gebürgt haben und haben dann die Gelder besorgt, um das wenigstens ge zu gewährleisten. Es war schon echt eine Menge, aber mehr haben wir dann einfach aus unseren Möglichkeiten nicht schaffen können. Und das war aber etwas, wo man noch eben mehr gebraucht hätte, um dieses Spiel noch zu verbessern. Denn es hatte wirklich Potenzial aus meiner Sicht. Es war so weit gut angekommen bei den Spielern, die es tatsächlich gespielt hatten. Es war ja auch ein dynamisches Ligensystem dabei. Wir haben unsere Ligen relativ kurz gefasst, also beziehungsweise die Saisons haben wir relativ kurz gefasst. Jede Woche gab es eine neue Saison und dann ging es um Auf- und Abstieg in verschiedenen Ligengruppen. Und das haben die Leute schon sehr genossen. Und ich habe sogar mitbekommen, wie einige Leute tatsächlich, das machen viele wohl für Browser-Games, also das bei uns ist natürlich jetzt nicht eine Ausnahme, sondern das ist eine gängige Praxis, gerade bei solchen Spielen, wo es darum geht, relativ schnell zu leveln, wo du auch was zu verlieren hast, stellen sich die Leute in den Wecker. Nachts spielen dann weiter, wenn irgendwie andere nicht spielen und so. Und nutzen jede Zeit, wo dann die kostenlose Energie, das ist ja die Währung dieses Spiels, du hast Energie, die du zur Verfügung bekommst, kostenlos. Und die reicht für eine gewisse Länge einer Spielsession. Und wenn du die verlängern möchtest, dann kaufst du Energie nach. Oder du wartest, bis sie sich automatisch kostenlos auffüllt. Und diese Zyklen, dass es sich kostenlos auffüllt. Die wollten sie natürlich mitnutzen, um so viel wie möglich in diesem Spiel erreichen zu können. Und das haben die Leute gemacht und die sind wirklich am Ball geblieben und ich habe einige Spieler dabei gehabt, die sind wirklich über Monate bei diesem Spiel geblieben. Das fand ich echt klasse, hatte auch einen Dialog mit denen über Facebook dann natürlich an der Stelle und habe von denen natürlich auch viel Kritik gehört, die ich dann aufgenommen habe und überlegt, okay, was können wir daraus machen, habe überlegt, was können wir noch verbessern und haben mit den wenigen Möglichkeiten immer noch mal versucht, ein, zwei Features zu ergänzen, aber es war einfach nicht genug, um attraktiv genug zu sein. Und es gab dann einfach auch Konkurrenz, die besser war als wir.
Genau, das müssen wir ja nochmal kurz nachholen. Also du hattest ja ein externes Team dann quasi, ein komplettes Team angestellt, gell, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau.
Das heißt, ihr habt die Basisversion entwickelt, die war dann auch online, man konnte das auch schon spielen. Ihr hattet da jetzt aber nicht groß wahnsinnig viel Werbung gemacht. Also es war wie so eine Open Beta, muss man sich das vorstellen, sozusagen, oder? Also man konnte schon richtig spielen, aber wie ist man denn auf dieses Spiel gestoßen? Also war das reine Mundpropaganda, dass ihr angefangen habt, das zu erzählen, oder wie war da der Plan? Weil gerade für einen Free-to-Play-Titel braucht man ja eine ungeheure Reichweite, damit da ein bisschen Kohle reinkommt, oder?
Genau, da spielte dann auch Facebook wieder eine Rolle, denn wie ich ja sagte ganz am Anfang, hast du Viralität geschenkt bekommen. Und aber wirklich im großen Maße. Und ich hatte mir
Von
sehr viel
Facebook
Zeit
direkt meinst du,
von
genau, ja.
Facebook, genau, weil ja einfach wirklich die Spielenachrichten permanent im Stream waren, zu jedem Spiel, was ja wirklich nervig war. Aber es hat wiederum auch dazu geführt, dass die Leute da tatsächlich draufgeklickt haben. Und dadurch haben die Spieler am Anfang einen unglaublichen Boost gehabt in dieser Zeit und sind gewachsen und hatten auf einmal Millionen von Spielern. Und ich hatte mir Statistiken eingekauft und so Services, die das begleitet haben. Bei Facebook konntest du das ja immer relativ gut raussehen, wie viele Spieler ein Spiel hat. Und diese Zahlen wurden entsprechend getrackt und in Graphen dargestellt und davon hatte ich mir halt natürlich einige gekauft und habe dann gesehen, habe mir überlegt, okay, so ein Standardspiel, jetzt nicht die Top-Spiele, aber natürlich so ein ganz normales Durchschnittsspiel, wo ich uns auch ungefähr in der Kategorie dann natürlich erstmal gesehen habe und angesetzt, um das realistisch zu betrachten. Das hat so eine Entwicklungszahl von Userzahlen und dank Facebook kommst du halt relativ schnell auf kritische Massen, um damit auch Geld zu verdienen. Und während der Zeit unserer Entwicklung hat Facebook aber diese Kanäle komplett gekappt.
Also Worst Case, oder? Also du hattest ja damit auch kalkuliert und gerechnet mit mit diesem Effekt. Und
Genau.
dich hat es dann genau getroffen mit dieser Umstellung. Bevor die User bei dir waren, wurde das geändert.
Exakt.
Ja.
Und also ein paar Monate bevor wir gestartet haben, gab es diese große Viralität nicht mehr. Natürlich gab es immer noch Viralität, ja. Und die war dann ungefähr auch im Volumen von 30%. Aber um 30 geschenkte Spieler zu haben, musst du halt erstmal 100 reinbringen. Also Viralität funktioniert wirklich nur, du nimmst für 100%, kommen dann 30% viral neu dazu. Aber dafür brauchst du eben, um 30 neu zu haben, 100 Stück davor. Und ja, das musst du dann halt auch erstmal schaffen. Und das musst du vor allem auch bezahlen, wenn du gar nicht mehr die Möglichkeit hast, da irgendwie kostenlos so irgendwo reinzukommen. Und heutzutage und auch damals ist es so, Cost per Install, so um die 3 € pro Spieler.
Kostet was?
Kosten pro Install, also
so.
Pro installierte Version, ja, sind so circa bei 3 Euro. Das heißt,
das rechnet man so, oder wie? Also Spieler, die Free-to-Play-Spiele spielen, die kosten den Betreiber 3 Euro.
Ja, so im Durchschnitt kann man schon sagen, manche kosten noch viel mehr. Also ich habe es heute gerade wieder als Wert gesehen, da kam so eine Frage auf, eine Anzeige auf Facebook, da hat jemand die Frage gestellt, wie teuer ist das eigentlich? Und da kam als Antwort, momentan zahlst du für den Install 3 Euro.
Das heißt, warum zahlt man das? Also ist da alles einkalkuliert? Ist da Entwicklungskosten mit eingerechnet, Serverkosten, Angestellte und so weiter? Oder wie?
Das ist nur die reine Werbung für das Spiel.
Ach so, okay, also um einen jetzt, okay, ja, ja. Ich dachte, du meintest jetzt den laufenden Betrieb, wie viel die Spieler kosten, die kein Geld in so ein Spiel reinwerfen. Nee,
du
meinst
mit Werbemaßnahmen, okay. Damit das Ganze sich irgendwie rechnet, musst du dann natürlich deine Werbekosten gegen den Lifetime Value. Also das, was du ausgibst, um einen Spieler zu bekommen, ja, um seine Aufmerksamkeit zu haben und ihn dann dazu zu bekommen, dass er dein Spiel auch tatsächlich installiert im Free-to-Play-Bereich, musst du dann gegenrechnen gegen den Lifetime-Value, den ein Spieler reinbringt. Ja. Und wenn der im Durchschnitt über den Cost per Install liegt, ja, die Marketingmaßnahmen, die du pro Spieler dann nachher ausgibst, dann rechnet sich das Ganze auch erst.
Ja, logisch. Oder du hast halt Leute, die da hunderte von Euro reinstecken, um das dann wieder auszugleichen. So, ja.
Genau, du hast dann natürlich genauso viele Spiele, die einfach gar nichts zahlen, aber dann so der Durchschnitt nachher, dieser durchschnittliche Lifetime Value, der ist es dann, der entscheidend sagt, okay, alles klar, ich kann meine Marketingmaßnahmen mit diesem Betrag finanzieren, weil ich weiß, nachher habe ich am Ende durchschnittlich immer noch was über, um dann den Rest zu bezahlen und dann im besten Fall, um noch was zu verdienen.
Hattest du denn in dem Spiel aber auch schon Leute, die was dafür bezahlt haben? Also konnte man schon mit dem, also hättest du jetzt quasi nur mehr Leute gebraucht, die zahlen oder war das da noch gar nicht implementiert, solche Sachen?
Also doch, wir hatten schon Payment mit drin und wir hatten auch Mechanismen mit drin, mit denen, die dich eben dazu bringen, dass du natürlich auch motiviert wirst, Geld auszugeben. Wie gesagt, es war ja Free-to-Play und du hattest ja wirklich auch die Möglichkeit, alles ohne Geld ausgeben zu machen. Aber wir haben dann verschiedene Boni geschaffen, die dann Anreize dargestellt haben, das zu tun. Wir hatten ja auch irgendwann offizielle Lukas Podolski Merchandising mit Spielausrüstung und so weiter von Lukas Podolski gebrandet und so. Und wir haben tatsächlich auch Geld eingenommen. Es waren ja immer so Mikrobeträge, die jeder Spieler dann irgendwie ausgibt. So was um die 50 Cent oder so, ja. Mhm. Aber letzten Endes sind dann auch ein paar Tausend umgesetzt worden in dieser Zeit.
Ja.
Das muss man auch erstmal schaffen.
Ja.
Wir haben 60.000 Installs gehabt insgesamt. Das ist keine große Menge. Und das zeigt auch einfach die Schwierigkeit, die wir hatten, User zu akquirieren, weil wir auch überhaupt kein Marketingbudget nachher mehr hatten. Also die ganze Kohle, die wir ausgegeben hatten, war für die Entwicklung und unser Testimonial. Und das hatte alles nicht ganz so funktioniert und performt, wie wir uns das natürlich einmal vorgestellt hatten. Und dann hatte ich echt eigentlich kein Geld mehr, um es in irgendwelche größeren Werbekampagnen reinzustecken und hatte dann das restliche Budget nur noch versucht, in einzelne Kanäle reinzustecken, um zu gucken, okay, welche User, welche Spieler aus welchen Kanälen werden von meinem Spiel am besten angesprochen und welche sind bestenfalls noch dazu bereit, dann auch tatsächlich Geld dazulassen.
Ja.
Da hatte ich kleine Versuche gemacht, ich habe auch Cross-Promotion-Deals gemacht mit Medienplattformen und anderen Spieleportalen, aber es stellte sich einfach nirgendwo so richtig heraus, dass es einfach Sinn macht, da nochmal große Beträge reinzuinvestieren, jedenfalls von unserer Seite nochmal stark ins Risiko zu gehen. Und ich bin dann viel auf die Suche gegangen und habe versucht, Partner zu finden, die schon über Reichweite verfügen, aber noch ein Produkt suchen, das bei ihnen gut reinpasst. Und bin dann viel auf Akquise-Tour mit diesem Produkt noch weitergegangen, zu einem Zeitpunkt, wo für uns klar war, okay, wir kriegen das einfach mit den beschränkten Mitteln definitiv auch nicht mehr hin. Selbst auch jetzt, wenn wir live sind, sehen wir einfach, es wird einfach insgesamt nicht mehr funktionieren. Das war natürlich in Ansätzen schon vorher klar, aber da haben wir dann ja nochmal die Bestätigung bekommen. Und hab dann doch danach lange Zeit sehr darum gekämpft, dass wir irgendwelche Arten von Deals an den Tag bekommen, womit man entweder die Weiterentwicklung dieses Produkts, was da denn ja tatsächlich auch schon war, und es musste dann eigentlich aus meiner Sicht noch gepolished, natürlich noch erweitert werden, aber da war ja schon eine gute Basis da, ein Produkt, ein Spiel, was man tatsächlich spielen konnte. Es hat uns und den Spielern ja auch Spaß gemacht, aber es musste noch verbessert werden, das war klar, und es musste modernisiert werden, dafür brauchte man Mittel, dafür habe ich Leute versucht zu finden und war auch der Hoffnung, dass man da eben Partner finden kann, die sagen, okay, ich sehe, das ist eine Vision, die funktioniert, die monetarisiert vielleicht schon im kleinen Bereich, einen kleinen Stamm von Usern aufgebaut, aber das ist etwas, worauf wir ausbauen können.
Naja, Marketingmenschen, denen reicht ja sowas auch, also wenn du jetzt sagst, irgendwie hier sind 60.000 Spieler, 2% von denen geben so und so viel Einnahmen, wenn man das jetzt extra extrapoliert, wenn ihr eine Marketingmaßnahme macht, das sind dann 600.000 oder 1,6 Millionen, dann kommt so und so viel bei rein. Das sind ja reine Zahlenspiele, oder?
Ja, genau.
Also sowas, also ich meine, die Grundlage war so von den Zahlen, dass du das Gefühl hattest, man kann das jetzt, wenn man das jetzt mal 3, mal 4, mal 5 rechnet von der Spieleranzahl, kann man damit Geld verdienen.
So hatte ich auch gedacht.
Ja.
Und habe dann viele Gespräche geführt, bin dann auch zur GDC und Game Connection nach San Francisco geflogen, habe darin nochmal investiert, wirklich Gelder zusammengekratzt, mir nochmal Geld geliehen, um das finanziert zu bekommen. Denn in der Gesellschaft war ja schon lange nichts mehr und ich konnte die überhaupt nicht belasten. Ich habe die auch für mich privat nicht belastet. Ich habe ja dann versucht, einfach von anderen Seiten Gelder zu generieren und um mir dann solche Reisen leisten zu können und habe dann dort nochmal versucht.
Ganz kurz, der Vorteil war ja, ihr hattet keine Angestellten, oder? Ihr wart quasi nur ihr beide, weil das Team, was das programmiert hatte, die hattest du als Projekt basiert angestellt,
genau,
sozusagen. Also nicht angestellt, sondern eine Agentur sozusagen beauftragt, das zu machen, Programmiereinheit. Und das heißt, du hattest da keine Verpflichtungen mehr, irgendwelche Leute zu bezahlen.
Genau,
okay,
richtig.
Ja. Das heißt, du warst ja eigentlich nur noch dir gegenüber verantwortlich, deinem Partner Bernd und den Investoren. Ich weiß jetzt nicht, wie die Verträge waren, aber Investor heißt doch auch, dass die ein gewisses Risiko mittragen. Hast du dir da selber so einen Druck gemacht, weil du dir das für dich selber einfach wissen wolltest und Erfolg haben wolltest? Oder hast du Druck von den Investoren richtig gespürt?
Also die Investoren waren eigentlich sehr zuversichtlich und hat noch immer noch Vertrauen selbst an, also was das Vertrauen nicht an mich, sondern Vertrauen in die Sache, dass sie an das Produkt weiterhin geglaubt haben, an die ganze Sache. Und es gab einen Investor, der immer ein bisschen quergeschossen ist, der nicht so einfach war und der auch unangenehm wurde am Schluss, aber das ist jetzt nicht so relevant. Ich habe sehr viel positive Sachen erfahren, auch am Ende noch von den anderen, aber ich habe trotzdem sehr viel Druck verspürt. Also ich habe mir selber den Druck gegenüber den Investoren noch aufgebaut, weil ich mich verantwortlich gefühlt habe. Selbst wenn du sagst, es ist Risikokapital, bin ich immer von der Warte ausgegangen und gesagt, ich habe dieses Geld von denen anvertraut bekommen. Und meine Aufgabe war es, das zu nehmen, etwas zu bauen und in die Gelegenheit zu kommen, ihnen es zurückzuzahlen und darüber hinaus noch mehr Geld zu geben. Und dieses Versprechen wollte ich einhalten. Und nicht nur denen gegenüber, denen ich mich verantwortlich gefühlt habe, sondern letztendlich auch meine private Situation. Ich habe mir auch kein Gehalt zahlen können, anstelle schon eigentlich fast seit Anfang an nicht. Habe ich eigentlich keine finanzielle Unterstützung außer den Gründungszuschuss gehabt, sodass ich davon angewiesen war, dass irgendwann Geld wieder reinkommt. Wie ich am Anfang schon erklärt hatte, glaube ich, ich hatte ja keine Reserven und ich war jetzt auch natürlich dann über die Zeit in mein Dispo gerutscht und auch an die Grenze meines Dispos. Und mein Bankberater hatte sich auch nicht so erfreut darüber gezeigt, dass da überhaupt keine Einnahmen mehr seit Ewigkeiten stattfinden. Und hat mir Fragen gestellt, was jetzt eigentlich an dieser Stelle passieren würde. Und habe dann natürlich auch einmal nochmal zum Glück mein Dispo erhöht bekommen, also an Zeiten, wo es Ultimo war, habe dann ab und an immer mal noch nebenbei schon versucht, irgendwelche Nebenjobs und Auftragsarbeiten zu machen, um irgendwie mein Leben finanziert zu bekommen. Und irgendwann kam der Anruf von der Bank, wo dann eigentlich gefragt wurde, entschuldigen Sie, Herr Avci, Sie sind jetzt wieder wie Dispo hinaus. Und jetzt hatte ich nochmal die Frage, haben Sie eigentlich was Sie verkaufen können? Oder wo Sie Geld herbekommen? Denn von uns bekommen Sie keins mehr.
Also ja, knietief im Dispo, ja.
Und das war echt
unangenehm, hart. Ja. Da macht man sich dann selber noch mehr Druck irgendwo, gell? Ja.
Genau, und also von daher, den Druck, den du natürlich in der Verantwortung siehst, aber der Druck, der sich dann auch irgendwie in Form des Bankkontos irgendwie äußert. Und wenn du dann einfach nicht direkt Optionen an der Hand hast. Also das war schon manchmal wirklich sehr kritisch.
War das dann jetzt im Nachhinein betrachtet von deiner Seite aus, würdest du sagen, es war naiv, dir selber kein Gehalt zu geben? Weil ich meine, ihr hattet ja ein Konstrukt, wo du dich ohne Probleme hättest ja auch ganz normal bezahlen können für deine Arbeit, damit du selber nicht eben in diese Bredouille gerätst, wenn das Projekt nichts wird, dass du selber dran haftest, weil es ja eigentlich auch genau der Sinn von der GmbH, also Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sein sollte.
Genau, aber da kam dann wieder dieses zutage, dass wir ja nicht gleich von Anfang an die Gelder für die komplette Finanzierung drin hatten. Und deswegen wollte ich die Gelder natürlich dort hineingeben, wo sie benötigt wurden für die Entwicklung dieses Spiels. Da gehörte ich natürlich auch hinzu, aber von meinem Verständnis her wollte ich natürlich am wenigsten bei mir die Kohle lassen, sondern die dort reingeben bei den Leuten, auf die ich vor allem auch angewiesen war, damit das Ganze so umgesetzt wird, und habe das da reingesteckt.
Aber es hat sich gerecht in dem Moment dann sozusagen. Ne?
Ja. Ja, natürlich.
Aber spätestens da, wenn du dir ein Gehalt gegeben hättest, hättest du es wahrscheinlich spätestens da dann investiert und wieder mit reingegeben. Ja.
Wahrscheinlich wäre es genauso gelaufen, ja. Welche Wahl hatte ich denn an der Stelle schon? Ja. Wirklich die Wahl, die andere Option wäre gewesen, wir brechen ab und hören auf, und dann führst du die Gespräche und sagst, tut mir leid, ich habe zwar euer Geld genommen, aber das, was wir vorhatten, habe ich nicht zu Ende führen können. Aber sowas geht für mich nicht. Das hätte ich nie bringen können. Das würde ich privat, also persönlich einfach nicht machen können. Das geht. Verstehe. Nun stehe ich jetzt mit dem Ergebnis da, ja. Und um ab das auszuwarten, so ist es jetzt halt. Aber denn letzten Endes, das Ende der Geschichte ja vorwegzunehmen, es hat insgesamt einfach nicht funktioniert. Und wir mussten es ja beenden. Aber so ist das jetzt einfach.
Diese Podolski-Sache, die war ja erstmal so ein Lichtblick, oder? Also ich meine, zu sagen, geil, das ist so ein Testimonial, der hat einen Namen, das könnte nochmal irgendwie ziehen, um jetzt nochmal einen Schritt zurückzugehen, war das nur quasi der Name, den ihr lizenziert hatte und ihr durftet ihn im Spiel verwenden, oder war da auch Reichweite mit eingeschlossen, dass ihr hattet kein Geld für eine Marketingmaßnahme oder Werbung oder so, aber konntet ihr mit dem Namen überhaupt was anfangen? Weil der Name bringt einem ja auch nichts, wenn man noch keine Leute damit erreicht, oder?
Nee, tut es auch nicht. Also was wir mit ihm vereinbart hatten, waren, dass wir ihn ins Spiel integrieren können und dass wir seine Reichweite auf Facebook benutzen können. Und er hatte damals 500.000 Fans. Ja. Das war natürlich für uns auf Facebook. Wir waren Facebook-Spiel, war ja kein Medienbruch. Wir sind auf der gleichen Plattform. Das war für uns alles total logisch, dass sich das super, eigentlich eine super Conversion, eine super Umrechnung von seinen Fans zu unseren Spielern, wenn dort auf seinem Facebook-Kanal gesprochen wird, dass sich das darin widerspiegeln würde. Aber das hat leider nicht so funktioniert. Da gibt es verschiedene Gründe für. Die Zielgruppe ist nicht einfach 1:1 zu übertragen zu der Zielgruppe für ein Spiel. Ja. Selbst wenn Lukas Podolski Fußballer ist. Aber er hat nun mal Fans auch aus verschiedenen Gründen. Es gibt auch Leute, die ihn auch einfach so als Menschen toll finden, oder Frauen, die ihn einfach attraktiv finden, ja, also oder Männer, die ihn attraktiv finden. Also wie gesagt, es gibt von bis, das heißt nicht unbedingt, dass diese Menschen automatisch Spieler sind oder auch Farmville-Spieler waren oder Mafia-Boss-Spieler. Also das war dann doch von der Menge, die uns dann direkt über diese Postings, die erfolgt waren, rüberkam, war einfach viel zu wenig. Es ist natürlich toll. Das Gesamtkonstrukt hätte funktioniert, hätten wir ihn gehabt, plus hätten wir noch ausreichend Marketingbudget gehabt, um damit auch zu arbeiten in der Art, ja, um diese Botschaft mit ihm hinaustragen zu können, dann hätte das funktioniert. Aber nur darauf zu setzen, dass man auf seinen eigenen Kanal baut, wo er einfach eine bestimmte Gruppe von Menschen zusammengesammelt hat, plus dass wir ihn ins Spiel integrieren, funktioniert einfach nicht, um dieses Spiel publik zu machen. Jedenfalls nicht in der millionenweiten Reichweite, die du benötigst.
Ja, nee, klar, ihr hättet quasi in Spielerkreisen noch mit seinem Namen werben müssen. Also das Geld hättet ihr quasi noch gebraucht, gell?
Genau, so.
Um dann die Spieler abzuholen, die Podolski-Fans sind, und bei Podolski die abzuholen, die Spielfans sind, ja, um das zusammen zu machen. Ja. Jetzt ging die Story ja noch ein bisschen weiter. Also ihr habt an dem Tag, an der Stelle jetzt ja noch nicht aufgehört. Ihr habt ja dann noch sozusagen nach Publishern Ausschau gehalten, also Partner, die hast du ja schon angesprochen, Partner zu finden, die vielleicht sagen, okay, mit dem Produkt können wir was machen und wir haben noch ein bisschen Kohle, um das weiterzuentwickeln auf eigene Faust oder mit euch, oder das war so die nächste Schritt der Planung, oder?
Genau. Und dafür bin ich halt nicht nur innerhalb Deutschlands umgereist, sondern wie gesagt auch nach San Francisco und habe da versucht, die Chance wahrzunehmen und habe dann auch wieder versucht, so viele Kontakte wie möglich zu knüpfen, auch zu Menschen, die ich nicht kannte oder zu denen ich auch vorwiegend nicht irgendwie schon mal vor Kontakt aufnehmen konnte, habe versucht, die dort direkt vor Ort abzugreifen, habe die sogar auf der Straße angesprochen, wenn ich sie erkannt habe, und habe versucht, ins Gespräch zu kommen und bin dann auch nochmal zu eigentlich ganz aussichtsreichen Terminen in die Türkei geflogen und habe da versucht, nochmal Gespräche aufzunehmen, was für mich echt, ich habe das im Blog beschrieben, die Türkei selber, ich habe sehr viele Urlaube in der Türkei erleben dürfen durch meine Eltern, aber ich habe zwei Pässe und dadurch bin ich noch militärpflichtig in der Türkei und ich habe hier meinen Ersatzdienst geleistet in Deutschland. Ich war 9 Jahre bei der, glaube 9 oder 7, ja, ich habe schon vergessen, eins von beiden, war ich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, da bin ich auch irgendwie reingerutscht. Aber jedenfalls habe ich meinen Ersatzdienst geleistet und bin damit mal zum Konsulat gegangen, zum Türkischen, habe gedacht, das wird da anerkannt. Aber die kennen das gar nicht, da gibt es gar keine Freiwillige Feuerwehr. Und ich würde dieser Satz auch überhaupt gar nicht anerkannt. So wurde mir das am Konsulat erklärt und folglich war ich wieder militärpflichtig und ich hatte total Schiss, in die Türkei einzureisen,
Ja,
weil ich mich
klar.
irgendwie immer sofort dann an der Grenze noch abführen zum nächsten Transporter, Haare sofort ab und irgendwo mit einer Waffe an der Grenze gestellt gesehen habe.
Ist auch nicht die beste Voraussetzung, um dahin durchzureisen. Ja,
Also das war auf jeden Fall für mich echt ganz schön eine herzpochende Reise gewesen, ja, weil ich wusste, okay, ich habe diese Chance, ich möchte die nutzen. Da ist ein sehr aussichtsreiches Gespräch, was wichtig sein kann für uns. Aber die Gefahr besteht, dass ich da einreise. Auch wenn ich mit meinem deutschen Pass einreise, ich hatte ja keine Ahnung, dann, ich meine, guck die Papers please an, ja.
Ja,
Ich weiß ja
genau.
nicht, was ist da für ein Typ, der da an der Grenze sitzt, so, und was poppt bei dem da auf dem Monitor, also wenn er meine Dokumente checkt. Und da war ich echt sehr nervös.
Ja, der hat sich deinen Nacktscan angeguckt und dachte, ja, okay, den lass mal durch.
Aber wirklich, genau. Ich habe da diesen selbstgemalten Pass mitgebracht,
Genau.
der wieder vorliegt.
Aber
Aber genau, vor der Hinweis
du wurdest nicht eingezogen, oder?
nee, das ist
Sehr
alles
gut,
gut
sehr
gegangen.
gut,
Wirklich,
sehr gut.
es gab überhaupt keine Probleme. Ich bin mit meinem deutschen Pass eingereist, mit meinem deutschen Pass ausgereist, habe einfach nur wirklich sehr gezittert.
Irgendein Grenzmensch hört jetzt diesen Podcast und fährt jetzt los und holt dich ab.
Genau, die gehen jetzt direkt weiter. Nee, wie gesagt, lief wirklich alles gut und es war einfach nur mein Kopfkino, was mir da Sorgen
Ja.
bereitet hatte. Aber das hat dem Ganzen nochmal so eine Spannung gegeben und es hatte nur leider alles nichts gebracht. Also alle Gespräche, die ich geführt hatte, ich habe verschiedenes Feedback bekommen. Manchmal hat es lange gedauert, bis man überhaupt was dann im Nachgang gehört hat, selbst wenn man sich aus den Gesprächen gut getrennt hatte, direkt vor Ort. Und es hieß, ja, macht alles Sinn, gutes Konzept, oder das macht alles sehr, es klingt alles sehr sinnig für uns. Wir müssen jetzt aber noch mal ein bisschen Zeit haben, das Ganze zu besprechen. Dann dauert es, bis du dann Feedback bekommst. Und dann gibt es verschiedene Gründe. Entweder hat sich der Fokus der Unternehmung geändert, sie müssen sich auf ihre eigenen Sachen jetzt erstmal konzentrieren, nichts Neues reinnehmen, oder es ist ihnen dann doch nicht tief genug von dem Spielerlebnis, das man dann geboten hat. Da waren wir natürlich auch sehr oberflächlich von der Tiefe des Spiels. Oder sie haben nicht an Facebook geglaubt, weil wir derzeit ja auch nur auf Facebook aktiv gewesen sind. Da gab es einfach wirklich viele, viele Punkte, die dazu geführt haben, dass es für sie nicht interessant war oder dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht in Frage kommt und man vielleicht einfach später nochmal spricht. Aber mir war klar, dieses später wird es vielleicht einfach nicht mehr geben. Aber das konnte ich in diesen Gesprächen auch nie zum Ausdruck bringen. Ich konnte denen, meinen Gegenübern ja auch nie diesen Druck, den ich ja hatte, diesen zeitlichen, überhaupt nur ansatzweise erklären, weil wer will schon mit jemandem was zu tun haben, wo
Wo man weiß, der ist schon fast pleite sozusagen.
Ja,
Ja,
genau.
klar,
Also
logisch.
das habe ich mir natürlich nie anmerken lassen oder nie thematisiert in den Gesprächen, sondern ich bin ruhig geblieben. Ich habe gesagt, alles klar, kein Problem, sprechen wir einfach in ein paar Wochen, Monaten wieder und habe dann mich darauf eingelassen, wie es bei denen ist, habe natürlich nachgehakt, aber habe jetzt nicht durchwirken, durchklingen lassen eigentlich, dass da das Ende der Fahnenstange erreicht ist.
Wie ging es dir denn persönlich so zu der Zeit? Also ich meine, das war ja dein Traum, dieses Spiel zu entwickeln. War das da zu der Zeit schon ein Albtraum für dich oder warst du trotzdem noch so, dass du gesagt hast, also kannst du dich daran erinnern, wie es dir zu der Zeit ging? Hast du da noch dran geglaubt oder war das dann eher so, dass du getrieben wurdest von diesem Spiel, dass du gesagt hast, ich habe ja gar keine andere Chance, als das jetzt erfolgreich irgendwie hinzukriegen?
Also ich habe schon an das Ganze immer noch geglaubt, und wusste, dass es halt an zwei Stellschrauben eben liegt. Ich muss das Spiel erweitern und verbessern. Und ich brauche einfach mehr Reichweite, damit das Ganze tatsächlich funktioniert. Und ich dachte immer noch, dass wenn diese beiden Faktoren an den Beinen geschraubt wird und ich dafür einfach Geld brauche, dass ich es dann schaffen kann damit. Und dieses Wissen war für mich da. Ich habe daran wirklich auch noch geglaubt. Und aber dann natürlich, wenn ich alleine war für mich, und mal Momente der Ruhe hatte, das war meistens immer abends im Auto, wenn ich dann nach Hause gefahren bin, da hat es mich gepackt und da habe ich mich einfach immer wieder gefragt, weil ich dann natürlich nach Möglichkeiten gesucht habe, okay, wo könnte ich denn jetzt nochmal anknüpfen? Wie könnte ich denn jetzt an Geld kommen? Wie könnte ich denn, mit wem könnte ich sprechen? Wo könnte ich denn einen neuen Termin generieren? Irgendwie, wo habe ich denn noch Optionen? Ja? Und wenn ich dann keine Antworten gefunden habe, da stellte sich natürlich dann immer für mich die Frage, so, was hast du da eigentlich gemacht? Und wie willst du da eigentlich jemals wieder rauskommen? Und das steigerte sich dann natürlich auch, ne? Also ich habe auch Ängste entwickelt gehabt und habe mich wirklich gefragt, wie schaffe ich das jemals wieder in Ordnung zu kriegen, was ich hier gerade mache, also auch finanziell gesehen, ja, für mich privat.
Ja. Ja, klar, da dreht man sich dann so in der Spirale halt immer weiter runter, gell? Macht sich selber auch Vorwürfe und so.
Total, ich meine, letzten Endes war ja auch nur ich verantwortlich dafür.
Ja. Wie ging es dann weiter? Also wie hast du dich dann da wieder rausgewunden oder was ist dann passiert?
Ja, also ich habe irgendwann überlegt, versuche ich einfach ganz wild nochmal ein riesengroßes Darlehen aufzunehmen und investiere das wieder in der Hoffnung, dann geht dieser Plan genau auf. Aber da hatte mich meine Frau auch ein bisschen zur Besonnenheit gezogen und hatte gesagt, was ist, wenn du genau vor der gleichen Situation widerstehst, nur einfach mit noch viel mehr Schulden? Und diese Frage konnte ich natürlich auch überhaupt nicht mit Gewissheit beantworten, sondern musste dann für mich auch einsehen, da hast du recht, dieses Risiko, das darf man nicht mehr eingehen. Das ist irgendwie eine Notlösung in einer großen Dimension, die ich ziehen würde. Aber die macht, wenn man das realistisch betrachtet, einfach keinen Sinn, diese zu ziehen. Und dann hatte ich mich auf das bemüht, was ich so nebenbei immer schon mal versucht hatte, das zu perfektionieren. Und zwar, ich habe angefangen, ja, Auftragsarbeiten anzunehmen, um mal hier und da mal ein paar Hunderte irgendwie mit zu verdienen für irgendwelche Tätigkeiten, die ich im konzeptionellen Bereich gemacht habe oder im Projektmanagement-Bereich, auch im gleichen Gebiet. Ne? Mhm. Vielleicht manchmal ein bisschen themenfremd, vielleicht waren es keine direkten Spiele, aber Gamification-Projekte, da war ich zum ersten Mal mit diesem Begriff konfrontiert, das war 2011. Und habe dann Konzeptionen für Gamification angefertigt und habe damit angefangen, nebenbei Geld zu entwickeln und habe gesagt, okay, dann muss ich jetzt ein zweites Standbein aufbauen und eigentlich eher dem Folge leisten, um mein Leben wieder finanziert zu bekommen und aus dieser Spirale rauszukommen. Und habe dann angefangen, Auftragsarbeiten, ja, eigentlich den Fokus umzuschwenken auf Auftragsarbeiten und habe das mein derzeitiges Hauptprojekt Copper Soccer eigentlich auf die Nebenspur gelegt. Habe gesagt, okay, da habe ich ja auch eigentlich keinen erfüllten Tag, außer ich sitze dann, versuche verzweifelt irgendwie Wege zu finden, da irgendwas raus zu generieren und versuche dann nebenbei eben Copper Soccer weiterzutreiben. Und hatte dann in dieser Zeit ja auch diese Termine, von denen ich eben noch erzählt hatte, auch noch generiert gehabt und so. Der letzte war dann wirklich diese Reise in die Türkei. Und als das dann irgendwann alles nichts mehr wurde, dann war für mich klar, so den Kontostand auch betrachtend, wo einfach nur noch, glaube 300 irgendwas Euro drauf waren auf dem Firmenkonto und ich das schon lange ja nicht belastet habe und versucht habe, auch alle möglichen anderen Kosten irgendwie abzuwälzen, die auf die Firma anfallen könnten. Ich wollte ja nicht, dass die insolvent läuft. Und wusste dann aber, spätestens Ende des Jahres kommt der Handelskammerbeitrag, der hat 150 Euro, glaube ich, betragen. Dann natürlich immer die Bankgebühren, die abgehen. Und dann ist einfach irgendwie Ende der Fahnenstange tatsächlich mal erreicht. Und musste dann für mich erkennen, dass ich mit den Investoren sprechen muss, um das Ende von Copper Soccer anzukündigen.
Ja, also auch kein leichter Schritt ist dann. Ne? Ja.
Nee, der war unfassbar schwer. Also es war für mich ja schon selber natürlich klar, dass dieses Ende da ist, ja, aber das dann noch den anderen zu erzählen, also ist es ja nicht so, dass ich ihnen was vorgemacht habe, die waren ja jederzeit im Bilde darüber, was passiert, ja, die wussten über die gesamte Situation permanent Bescheid. Das war ja nicht so, dass ich gesagt habe, ist alles gut und dann komme ich irgendwann mit der Nachricht, es ist alles schlecht, sondern die wussten die ganze Zeit, es ist eben nicht gut und es ist alles schlecht, aber ich versuche alles Mögliche, um es hinzubekommen. Aber dann letzten Endes diesen Weg zu gehen und zu sagen, es tut mir leid, ich habe alles probiert, aber jetzt ist das Ende erreicht. Und da habe ich an dieser einen E-Mail, wo ich dann ja auch Dokumentation für angefertigt habe, um ihn nochmal aufzuzeigen, von wo sind wir gekommen, was haben wir alles gemacht, was für Gespräche haben wir geführt, was ist mit dem Geld eigentlich passiert. Klar haben sie das natürlich in entsprechenden Beschlüssen und Dokumentationen ja schon vorher mal bekommen, aber dann habe ich einfach nochmal komplett den Geldfluss aufgezeigt und habe gesagt, diese Gelder hatten wir letzten Endes alles zur Verfügung. Aus diesen Quellen sind sie gekommen und da sind sie überall hineingeflossen, weil ich denen auch noch das Gefühl weiterhin geben wollte, ich bin mit den Sachen, die mir in die Hand gegeben worden sind, verantwortungsvoll umgegangen. Aber das alles aufzubereiten, hat mir sehr viel Kraft geraubt. Ich erinnere mich an diesen Tag und ich erinnere mich auch an den Moment, an dem ich diese E-Mail abgesendet habe. Ich habe lange über diesen Button gesendet. Mit meinem Mauszeiger gehavert und bin weg und wieder drauf und habe sogar draufgeklickt und dann aber wieder weggezogen, um sie nicht abzusenden, um nochmal sicherzustellen, dass ich ja alles richtig geschrieben habe, bin nochmal drüber gegangen. Mhm. Irgendwann habe ich sie abgesendet und in dem Moment, da hat es mich ganz schön runtergezogen und ich bin raus aus dem Haus, in dem ich das geschrieben habe und musste lange durch die Straßen gehen, um eigentlich mit diesem Gefühl wieder klarzukommen, was ich da gerade gemacht habe.
Also so dieser wirklich, wirklich finale Abschluss sozusagen, ja, von diesem.
Das war
und
schon
sich selbst ist eben auch so einzugestehen, dass es halt nicht funktioniert hat. Gell? In dem Moment, wo man es den Sponsoren dann quasi so offiziell, Investoren offiziell sagt, ist es ja dann auch so der, jetzt ist wirklich Schluss.
Punkt. Genau. Ja. So, und als das dann passiert war, da habe ich dann auch natürlich alle nochmal persönlich angerufen danach, weil ich wollte ja nicht einfach nur eine E-Mail rausschicken und sagen, so, Leute, jetzt ist vorbei, tut mir leid, sondern ich wusste, ich muss jeden nochmal einzeln anrufen und mit jedem sprechen oder persönlich treffen und habe eben um ein persönliches Gespräch gebeten und habe mich eigentlich darauf eingestellt, dass ich jetzt, wo dieses Ultimo bekannt gegeben worden ist, dass ich jetzt eigentlich angegriffen werde und dass mir Vorwürfe gemacht werden. Da hatte ich schon echt Sorge und Schiss vor diesen Gesprächen. Aber habe eigentlich bis auf bei einem wirklich nur gute Nachrichten bekommen. Also Verständnis und wir wissen, was du gemacht hast und was du getan hast und wir wissen, dass du das Geld nicht genommen hast und das für dich benutzt hast. Wir wissen, wo es reingegangen ist.
Sie konnten nachvollziehen, was du gemacht hast und konnten sehen, dass du es probiert hast, eben mit diesem Geld verantwortungsvoll umzugehen.
Genau, und sie waren in diesem Verständnis des Risikokapitals, des Risikos, was sie eingehen, natürlich viel professioneller irgendwie, als ich es war. Ja. Weil sie haben damit, sie sind damit beruflich oder professionell umgegangen, ja, und hatten dieses Verständnis auch und haben zu mir auch gesagt, wir wussten, worauf wir uns einlassen, es hat nicht geklappt, das tut weh, aber so ist es nun mal.
Das war ja auch einkalkuliert, wenn das professionelle Investoren sind, genau. Ja.
Genau, und das war für mich natürlich.
Hättest du es dir leichter machen können, hättest du es vorher so geahnt, dass es so ist, ja.
Ja, da hätte ich mir vielleicht nicht diesen Druck gemacht, aber den hätte ich mir wahrscheinlich trotzdem gemacht, aber es war für mich schon wirklich eine Erleichterung, das zu hören. Ja, dass mir dieser Druck an der Stelle, dieses Schuldgefühl an der Stelle etwas genommen wird. Ja. Bis auf einen, der hatte das genau umgedreht, dann gehandhabt, aber das
ja,
hat
sowas gibt's ja immer. Ja.
Das gibt's immer, aber das hat sich auch nur als eigentlich eher mehr drohende Worte herausgestellt.
Ja, dann war das ja aber, dann hast du das ja einigermaßen glimpflich dann quasi wieder so von der Schulter gehabt zumindest, aber finanziell wahrscheinlich dann einfach noch nicht. Also klar, die Firma hatte nichts mehr, aber du hast ja selber auch gesagt, dass du dann sehr negativ dastandest. Wie war denn dann deine Planung, so weiterzumachen? Also du hast ja angedeutet, du hast dann schon angefangen, Auftragsarbeiten und so zu machen. War das dann einfach dein Plan oder hingst du irgendwie an der Idee noch so dran? Spiele zu machen oder Kopper zu machen?
Beides, nur mit einer anderen Prioritätenverteilung. Also es war klar, jetzt muss für Sicherheit wieder gesorgt werden. Jetzt muss einfach Geld reinkommen. Und es hat sich gezeigt, man kann mit Spielen Geld verdienen, aber es ist auch natürlich viel Glück, dass man dabei haben muss, dass einfach diese richtigen Sachen passieren, die es dazu bringen, dass du diese Chance auch nutzen kannst. Und ich habe in diesem einen Versuch gesehen, wie schwer es ist, das auch hinzubekommen, egal wie sehr man darum kämpft. Und deswegen war klar, ich muss dafür sorgen, dass erstmal die finanziellen Verhältnisse irgendwie wieder einmal fürs normale Leben hergestellt werden. Und dann habe ich natürlich auch viele Verbindlichkeiten, die ich übernommen habe, für die ich bürge und für die ich jetzt auch immer noch bezahlen musste, für die ich auch jetzt in diesem Zeitpunkt immer noch natürlich weiter abtragen muss. Darum habe ich mich zu kümmern, dass das ausgeglichen wird irgendwann. Und da helfen mir natürlich Auftragsarbeiten, weil das waren teilweise auch relativ kurze Zeitfenster, in denen Arbeiten erledigt werden mussten. Dann konntest du eine Rechnung stellen und dann hast du natürlich nach einer gewissen Zeit irgendwann Geld bekommen. Und das funktioniert. Und das konnte ich. Und da habe ich dann meine Chance wiederum gesehen und auch meine Erfahrung aus dem Dienstleistungsgewerbe, was ich ja in der Werbeagentur vorher gemacht hatte, dass ich da einfach sehr zu Hause bin und eine Möglichkeit habe, mir damit ein gutes Standbein aufzubauen. Und das habe ich auch getan.
Und das ist jetzt auch das, womit du heute Geld verdienst und arbeitest. Also ihr macht weiterhin Spiele, aber eben als Dienstleistung, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, wobei das sich komplett
oder zu dem Zeitpunkt
aufgestellt hat. Also es sind ja, auch wenn Pop Rocket Games der Name ist und ich auch immer mit Spielreferenzen nach draußen gegangen bin, habe ich auch ganz andere Anfragen natürlich bekommen für normale Web-Applikationen, für komplett spielfremde Themen. Ja, also vieles zu diesem klassischen Gamification-Bereich, also wo es um Motivationsmechanismen für spielfremde Systeme geht. Da habe ich viele Anfragen bekommen, weil es ja immer noch dann im Randgebiet Spiele natürlich mit war. Natürlich etwas andere Ausführung als das, was ich ja persönlich selber direkt angestrebt hatte, aber natürlich eine große Nähe dazu hatte. Da gab es sehr viele Anfragen, aber es gab dann auch wirklich auch Produktionen, zu denen ich angefragt worden bin, ob ich die konzipieren, ob ich die umsetzen kann, eben zu Themen, die nichts mit Spielen zu tun hatten. Und ich habe natürlich alles angenommen, was ich kriegen konnte. Und letzten Endes muss ich auch sagen, es sind ja alles digitale Produktionen. Und sie haben mir alle unfassbar viel Spaß gemacht, diese umzusetzen und sich daran zu beteiligen an diesen Entwicklungen. Und genau das machen wir heute auch. Also die Bandbreite Man sagt gerne, das ist irgendwie Baukastenprinzip, aber ich lehne ungerne Aufträge ab und mache wirklich verschiedene Sachen. Und so haben wir von Web zu Mobile bis hin jetzt auch schon zu Virtual Reality Entwicklungen schon einiges gemacht.
Also es doch hat sich dann zum Positiven gewendet dann noch. Wann war das? Wann hast du diese E-Mail an die Investoren geschickt?
Jetzt muss ich kurz mal sehen, irgendwann 2012, 2013.
Okay.
So.
Ja. Wie steht die Firma jetzt heute da? Also hast du jetzt Angestellte oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also ich war ja eine UG, das ist ja die UG war die Komplementärin der GmbH und Co. KG, also das war die GmbH in der und Co. KG, nur als UG, als Mini-GmbH, deswegen hieß es eigentlich auch UG und Co. KG. Und diese Mini-GmbH, da war ich jetzt tatsächlich endlich Anfang dieses Jahres dazu in der Lage, sie in eine vollwertige GmbH umzuwandeln und habe jetzt in den letzten 2 Jahren sogar Mitarbeiter einstellen können und wir sind aktuell im Büro fest zu viert mit dem Partner Bernd, dann tatsächlich ja zu fünft und ich arbeite echt mit ganz vielen festen Freien, die mich jetzt schon über diese Jahre mit hinweg begleiten, mit denen ich durch die verschiedenen Produktionen kennengelernt habe und wirklich auch wertgeschätzt gelernt habe und tatsächlich auch viele Freundschaften dabei entstanden sind. Also habe ein sehr großes Netzwerk ja schon vorgehabt zu vielen ausführenden Kräften im digitalen und kreativen Gewerbe, aber jetzt natürlich auch in dieser Phase sehr viele neue Kontakte gemacht, mit denen ich angefangen habe zu arbeiten und es sind wirklich langfristige Partnerschaften jetzt schon dabei entstanden und ich habe wirklich sehr viele verschiedene Teams, mit denen ich fest Partner und Teams, mit denen ich zusammenarbeite und mit denen ich diese Arbeiten zusammen umsetze. Also nicht selten sind wir mit 8 Personen an Projekten beteiligt und setzen die gemeinsam um.
Aber dann hat sich doch dieser, also das Projekt ist zwar gescheitert, aber diese Unternehmung als solche ist dir ja dann trotzdem gelungen, oder?
Total.
Die Selbstständigkeit in dem Bereich und Sachen zu entwickeln.
Und das war nicht immer glasklar, natürlich, dass diese Schiene auch so funktioniert und dass man sich das leisten kann. Und haben natürlich auch immer sehr vorsichtig geplant. Also Vorsicht und Sicherheit waren sehr, sehr wichtige Themen für mich.
Gerade nach so einer Erfahrung
dann, ja. In diesen Schritt gegangen und gesagt habe, okay, jetzt wird es doch ganz schön viel und jetzt traue ich mich, dass ich jemanden einstelle, fest. Und als ich diesen Schritt gemacht habe und dann die Mitarbeiter gewonnen hatte, der jetzt auch immer noch dabei ist, bin ich einfach so unglaublich glücklich und froh drüber und freue mich einfach über das, wo wir jetzt momentan stehen, wirklich. Also ich bin sehr stolz darüber, was geschaffen worden ist. Ich bin sehr stolz und froh über die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten darf, weil es mir wirklich eine riesengroße Freude macht, mit denen zusammenzuarbeiten. Ich bin dankbar über diese Erfahrung, die ich jetzt in den letzten 4,5 Jahren gemacht habe und habe daraus gelernt und das ist auch das Feedback, was ich von Leuten bekommen habe. Also diesen Blogbeitrag, diese Erfahrung, die ich ja schon niedergeschrieben habe, was wir eben gerade jetzt auch so schon mal besprochen haben, als ich diese Entscheidung getroffen habe, das in einem Blog niederzufassen und eigentlich davon zu erzählen, wie es eben nicht funktioniert hat, was man machen wollte. Da war ich mir gar nicht so sicher, ob das so clever ist, das zu machen. Also ich wusste nicht, wie finden das denn Leute, wie ich das so schreibe, ja?
Ja, gerade wenn man eben eine Firma hat, das kann ich gut nachvollziehen, dass man dann so Gedanken hat, ja, was denken denn die Leute dann, wenn man über sein Scheitern oder so schreibt, gell? Auch ja, potenzielle Auftraggeber und potenzielle Mitarbeiter und so, ja. Ist ja in Deutschland nicht so gang und gäbe, dass man auch über negative und Erfahrungen spricht.
Und da hatte ich wirklich Sorge darüber, was ich da eigentlich zu hören bekommen werde, ja, wie das ankommt bei den Leuten, was für ein Image dann von mir aufgebaut wird. Genau das, was du gerade gesagt hast, ne? Wie stufen die mich denn dann ein eigentlich danach als ja, weiß ich nicht, Versager, Verlierer, was bin ich? Aber ich habe mich natürlich nicht so gesehen. Ich habe mich als eigentlich Überlebender von dieser ganzen Phase gesehen, denn das ist wirklich so, also auch von der Firma her so weit an den Boden lang geschraubt, dass ich einfach wirklich gesagt habe, ich bin nicht tot, ich habe es geschafft, es gibt diese Firma noch. Und deswegen habe ich diese Wahrnehmung von mir auch überhaupt nicht gehabt und habe mich auch ermutigt gefühlt gehabt, diesen Blogbeitrag dafür zu schreiben und davon zu berichten, was eigentlich passiert ist, was ich alles probiert habe, wie ich das angegangen bin, wie es sich entwickelt hat und was aus meiner Erfahrung, was aus meinem Finden heraus eben nicht so funktioniert hat und was trotzdem irgendwie ganz gut gewesen ist und waren ja auch ein paar nette Anekdoten dabei. Ich meine, jetzt kann man dann bei einigen Sachen tatsächlich lachen, ja, die so passiert sind. Zu dem Zeitpunkt sah es natürlich für mich ein bisschen anders aus, aber ich bin grundsätzlich ja auch ein sehr positiver und optimistischer Mensch und lache auch sehr gerne. Von daher hat es mich nicht gestört, darüber zu schreiben. Im Gegenteil, ich fand es eigentlich genau richtig. Und genau wie du gesagt hast, man liest das eher selten und ich dachte, das wäre eine wertvolle Erfahrung, die man teilen kann. Und dieses Feedback habe ich zurückbekommen. Also ich habe tatsächlich nach diesem Blog-Eintrag, dem allerersten, hab ich Nachrichten bekommen, entweder direkt in Kommentaren. Ich habe das natürlich auf Facebook auch geteilt, da hat man eine Möglichkeit, viel Feedback zu bekommen. Das habe ich auch da öffentlich bekommen, aber ich habe auch viel Feedback eben nicht öffentlich bekommen. Über persönliche Gespräche, die ich mit Leuten, beispielsweise auf dem Deutschen Entwicklerpreis, wo ich gerne hingehe, geführt gehabt habe, die davon erzählt haben, dass sie das interessant fanden und auch dankbar waren, dass ich diese Erfahrung geteilt habe und dass sie sich das vielleicht nicht getraut hätten, so etwas zu schreiben und deswegen ganz froh sind, dass jemand anders davon berichtet und so. Und habe einfach wirklich sehr viel positive Erfahrung bekommen und auch von viel erfahreneren Leuten, natürlich, die sowas alles schon längst durchgemacht haben oder die fest in der Selbstständigkeit und in der Unternehmerlandschaft drinstecken, die dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, so ist das nun mal. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Diesen Gang, den du gegangen bist, den gehen ganz viele andere auch. Und ja, viele, viele, viele scheitern und machen dann aber weiter. Und genau darum geht's. Wie gehst du nach dem Scheitern damit um? Was machst du denn daraus? Und wie verstehst du eigentlich, was passiert ist? Und welche Kraft und welche Erfahrung und welche neuen Sachen schöpfst du daraus? Und das ist das, was dich dann an der Stelle in der Unternehmerschaft wieder auszeichnet.
Absolut. Also Respekt vor allem dafür. Und was war denn die Erfahrung, wo du sagst, das hat dich am meisten geprägt für jetzt dein Zukunft, also für dein jetziges Ich sozusagen, für die Erfahrung, die du jetzt hast? Was war das Größte, was du daraus mitgenommen hast? Oder weißt du? Also dein Erfahrungsschatz, was hat dir da am meisten gebracht?
Also eigentlich kann ich sagen, das war die Entscheidung, mich selbstständig zu machen. Denn das habe ich überhaupt nicht bereut. Trotz dessen, was ich da durchgemacht habe, und das waren wirklich, auch wenn das sich vielleicht übertrieben anhört, ja, aber es waren wirklich sehr heftige Zeiten. Und trotz dieser heftigen Phasen, wo es mir echt nicht gut ging, auch selber nicht, trotz dieser Phasen würde ich sagen, ich würde es wieder machen. Und ich würde nicht unbedingt gerne wieder Geld verlieren, aber diese Situation, in der ich mich heute befinde, diesen Schritt und diese Entwicklung, die ich gemacht habe, das, was ich alles erlebt habe und wo wir jetzt stehen und glücklicherweise heute jetzt ja auch stehen, ja, das ist alles wert gewesen.
Ich finde, man sieht es vor allem daran, dass du überhaupt noch selbstständig geblieben bist nach der Mail an die Investoren, hättest du ja auch sagen können, so, ich lasse mich jetzt wieder irgendwo einstellen, um quasi Sicherheitsgefühl wieder zu tanken. Aber du bist ja selbstständig geblieben. Du hast ja weiterhin dann Auftragsarbeiten gemacht. Du bist da in einem anderen Bereich dann gewesen, weil es nicht mehr dein eigenes Spiel war. Aber du bist ja selbstständig geblieben. Das finde ich eigentlich so erstaunlich an deiner Biografie, dass du an der Stelle nicht gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß.
Ja, nee, also eigentlich wollte ich das auch überhaupt nicht aufgeben. Ich fand's gut, nicht, weil ich jetzt natürlich Herr meiner Zeit bin. Das bin ich ja überhaupt nicht. Das bist du ja gar nicht als Selbstständiger. Die einzigen Momente, wo ich Herr meiner Zeit bin, ist vielleicht, wenn ich um 2 Uhr nachts sage, so jetzt habe ich erstmal alles gemacht für den Tag, was ich machen muss. Dann bin ich Herr meiner Zeit. Also ich habe ja so gut wie keine Freizeit, die ich in irgendwas reinstecken kann. Und früher bin ich irgendwie in diese Vorstellung reingegangen, Selbstständigkeit, das ist ja cool. Dann kann ich mich doch nachmittags zum Kaffee treffen mit irgendjemandem verabreden
Ja,
und
klar.
einfach irgendwie Zeit verbringen. Aber diese Zeit hast du einfach nicht. Vor allem nicht am Anfang und auch später nicht, wenn du viel zu tun hast, weil letzten Endes das, was du tust, damit verdienst du dein Geld und darauf bist du angewiesen. Und wenn du Mitarbeiter hast, bist du auch darauf angewiesen, dass du die genauso finanzierst und dass du auch für Sicherheit sorgst, dass auch für deren Sicherheit gesorgt ist. Also leider hat man das nicht, aber trotzdem, ich muss ja morgens, wenn ich mal eine halbe Stunde zu spät komme, muss ich kein schlechtes Gefühl haben. Oder wenn mir die Kinder mal krank sind, dann mache ich komplett Homeoffice und kann das alles entscheiden. Trotzdem arbeite ich und schaffe mir diese Welt so eben zu arbeiten. Oder wenn wir in Urlaube gehen, dann habe ich die Möglichkeit, das irgendwie doch einzurichten, dass wir irgendwo hinfahren. Aber trotzdem weiß ich, ich muss arbeiten und ich kann es dann aber auch von dort machen. Ich kann diese Arbeiten von dort verrichten. Und diese Möglichkeiten, das so zu gestalten, wie ich das benötige, aber trotzdem natürlich diesen Einsatz in die Arbeit zu bringen, aber dann trotzdem meinen Verpflichtungen privat nachzukommen. Das finde ich schon, ist etwas, was in einer Lebenssituation, in der man sich befindet, wenn man in dieser Selbstständigkeit ist, die schon in einer gewissen Form selbstbestimmt ist. Und die finde ich toll.
Ja, geht mir genauso. Ja. Habe das auch nie bereut, mich selbstständig zu machen. Es ist immer ein bisschen mühsam jetzt so im Nachhinein, aber was hast du manchmal so dieses Gefühl, so diese Wehmut, dass du denkst, eigentlich hätte das voll durchstarten können? Und hast du manchmal so dieses eigentlich müssten wir uns nochmal probieren, jetzt dieses Fußballspiel zu starten. Also jetzt ist Facebook natürlich auch eine ganz andere Plattform, als es heute ist, aber spätestens zu dem Zeitpunkt, als dann die iOS-Spiele zum Beispiel voll durchgestartet sind oder so, kann ich mir vorstellen, dass du das dann wieder so dieses Gefühl juckt, man müsste es eigentlich nochmal probieren jetzt, oder? Mit den anderen Voraussetzungen.
Also ich werde definitiv erstmal kein Fußballspiel mehr. einfach, also jedenfalls kein eigenes. Ich spiele unfassbar gerne FIFA, aber ich will kein eigenes mehr anfassen. Erst vielleicht ändert sich das. Ich hatte auch eine Zeit lang ja überhaupt keinen Bock mehr, irgendwelche eigenen Projekte zu starten. Das wollte ich erstmal nichts mehr wissen. Aber selbst dieses Gefühl verändert sich. Und ich bin jetzt schon wieder motiviert und versuche, Situationen zu schaffen, wo in Zeiten, wo die Auslastung vielleicht nicht 100% ist und wir dann sagen, da haben wir ein bisschen Freizeiten und da lassen uns doch nochmal was Eigenes zu machen. Mhm. Eigenes machen. Momentan haben wir auch wieder ein eigenes Projekt, was wir versuchen intern zu verfolgen, dann mit eigenen Kräften, auch tatsächlich selbst finanziert, um das irgendwie hinzubekommen, eben durch Eigenfinanzierung. Das versuchen wir umzusetzen. Das hat nichts mit Fußball zu tun. Das ist überhaupt kein Sportspiel. Das ist ein Mobile-Game, was auch eine Nische betrifft, worauf wir aber einfach Lust haben, wo also gar kein finanzielles Konzept hintersteckt, sondern wo wir einfach sagen, das wäre eine tolle Sache, wenn man das machen würde. Bringt es echt viel Spaß. Darauf habe ich total Bock. Und mir gehen auch schon viele andere Ideen in andere Bereiche, die auch nichts mit Spielen zu tun haben, wo ich denke, Mensch, da könnte doch mal noch mal was machen. Und da bin ich schon sehr gedanklich umtriebig und bin sehr motiviert, etwas zu tun. Aber wenn es um Fußballspiele geht, habe ich, glaube ich, jetzt erstmal entweder für dieses Leben genug oder erstmal für die nächste Zeit. Ja.
Würdest du denn sagen, dass Pech der größte Faktor war? Oder siehst du auch, dass du hättest manche Dinge anders machen müssen oder können? Oder ist es irgendwie, hast du das aufgegeben, so dieses Nachdenken darüber, wie das anders hätte laufen können?
Doch, das habe ich natürlich schon oft mir so die Fragen natürlich auch gestellt oder habe sie für mich auch beantwortet. Und es ist natürlich eine Mischung aus beiden Sachen. Also das lag natürlich an meinem Talent, wie ich das mit den Mitteln, die ich hatte, umgesetzt bekommen habe und an den Momenten, wo mir einfach das bisschen Glück gefehlt hat, den richtigen Gesprächspartner zu finden, der sich für dieses Spiel interessiert haben könnte, um mir zu helfen, entweder dieses Produkt zu verbessern oder, ich sage immer Produkt, das klingt so hart, aber es ist es in dem Moment.
Ist es ja auch,
ja. Aber dieses Spiel zu verbessern oder eben ihm zu mehr Reichweite zu helfen, wodurch es dann gegebenenfalls selber die Möglichkeit eben schafft, sich zu verbessern, eben dadurch, dass es Geld generiert, was man dann in Weiterentwicklung hätte investieren können. Also Glück gehört schon sehr viel dazu und da bin ich auch sehr von überzeugt, dass alles, was du in dem ich schaffe eigene Produkte Bereich machst, dass da das Quäntchen Glück dazugehört. Da bin ich sehr von überzeugt, dass es ohne Glück nicht funktioniert.
Du musst ja nur so Sachen wie Flappy Bird anschauen, dann siehst du das ja eigentlich auch immer, gell?
Ja.
Es ist nicht immer der, der das beste Produkt da hat, auch irgendwie immer automatisch der erfolgreichste. Das hat man bei YouTube und so ja auch gesehen. Das gab es ja vorher auch schon. Du brauchst halt natürlich auch immer die richtige Strategie und das richtige Quäntchen Glück, um im richtigen Moment den entscheidenden Tipping Point zu erwischen. Also diese Schwelle, wenn es halt von ein paar Leute kennst, bis zu ganz viele Leute kennst. Also das ist ja dann auch so ein Mechanismus, der dann sich in Gang setzt, die bei so einer Art von Spiel halt auch notwendig ist, gell? Das ist nicht sowas wie so ein Kickstarter-Ding, wo man mit 4.000, 5.000 Leuten irgendwie was finanzieren kann bei so einem Spiel. Da musst du einfach über die Masse kommen.
Genau. Genau so ist das. Und das spiegelt sich halt bei allen Bereichen wieder, ne? Ob du jetzt ein Spiel machst oder ob du eine andere App machst oder ob du irgendein anderes Startup, was nicht mal was mit dem digitalen Bereich zu tun hat. Glück ist meiner Auffassung, ist ein wesentlicher Faktor hiervon. Und klar, du brauchst natürlich Talent oder musst die richtigen Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass das Glück.
Die brauchst du so oder so, genau. Das Produkt muss ja so oder so gut sein, ja klar. Aber
Glück ist ein wesentlicher Faktor. Und dann, wie gesagt, vielleicht hätte ich Sachen anders machen können, aber es ist so schwierig, das zu sagen. Mhm. Ich habe mir manchmal gedacht, Mensch, warum hat es denn damals keine Förderung mehr von Hamburg gegeben im spielerischen Bereich? Dann hätte ich die nutzen können, hätte gleich einen ganz anderen Stamm an Kapital am Anfang gehabt, hätte ein besseres Produkt rausbauen können. Aber das sind so alles, wenn was hätte sein können, weißt du nicht, kannst ja nicht mit Gewissheit sagen, ich kann jetzt von meinen Erfahrungen berichten, das habe ich erlebt. Wie es anders gelaufen wäre, kann ich nicht sagen.
Das ist auch mühsam, das führt ja auch zu nichts.
Ja.
Kann man es denn noch spielen? Nee, wahrscheinlich nicht mehr, oder? Das wäre doch jetzt lustig, da nochmal reinzugucken.
Das lief natürlich auf Servern, die ich bezahlen musste. Ah, okay. Und die musste man irgendwann abschalten.
Ja. Schade. muss man jetzt auf deinem Blog nochmal gucken. Da gibt es ja Screenshots und so weiter. Und ja, genau. Diese Sachen so mit Dedelic und sowas, da gab es ja dann auch nochmal eine kurze Phase, die hat dann auch nicht mehr so richtig gefruchtet oder wie leider?
Also das lag aber nicht an Dedelic, sondern das war klar. Einfach, das habe ich in meinem Blog gemacht. Ich habe mich schon oft bei Dedelic bedankt. Zu dem Zeitpunkt, wo klar war, dass einfach nicht genug Geld da ist, habe ich in Dedelic große Unterstützer des Spiels gefunden. Und die haben mich mit Game Design und Grafikressourcen bedient und haben mir geholfen, eigentlich das Spiel auch überhaupt erst fertig zu bekommen an einer Stelle, wo wir genau auf so etwas angewiesen waren, aber es einfach nicht mehr so bezahlen konnten. Mhm. Und Carsten Fichtelmann, den kannte ich schon
Schöne
vor.
Grüße, ja.
Ja, also Carsten war früher mein Kunde in der Agentur, wo ich gearbeitet habe, und ich habe an Verpackungen, Anzeigen und so weiter für Spiele, für die er verantwortlich war, bei DTP damals gearbeitet gehabt, und daher kannten wir uns und hatten uns so auch sympathisch gefunden, und ich hatte ihm dann von den Sachen erzählt und vom Konzept erzählt, und er war überzeugt von dem Konzept, von dem Spielkonzept, hatte auch die Situation verstanden und hat gesagt, alles klar, pass auf, ich habe hier Möglichkeiten, dich zu unterstützen, ich glaube daran, lass uns das doch versuchen, gemeinsam zu machen. Und ist dann eben mit diesem Investment mit reingegangen und hatte mir sogar zu dem Zeitpunkt, damit diese Abstimmungswege mit diesem Teil des Teams kurz sind, Platz in seinem eigentlich ja auch kleinen Büro angeboten. Das war ein Tisch, und da hat er noch einen Tisch rangestellt, und an die durfte ich mich setzen, saß ihm also in diesem Raum mit gegenüber und habe da ich ein paar Monate in seiner Nähe mit verbracht, und es war eine sehr lustige, sehr nette, sehr professionelle, sehr produktive Zeit, sehr viel Spaß gemacht. Ich war diesem Team sehr dankbar. Ich hatte ja Schwierigkeiten für mich so emotional in dieser Zeit, weil ich sehr angespannt war. Und ich habe da sehr viele talentierte, sehr nette Menschen kennengelernt zu dem Zeitpunkt und habe gemerkt, was das für ein tolles Team bei Dedelic ist. Hab die alle sehr lieben gelernt, auch diese Firma und auch das, was Carsten macht, sehr wertschätzen gelernt. Und es ist dann einfach ja natürlich ein bisschen auseinandergedriftet, weil Kobasogger sich nun mal einfach nicht entwickelt hat und es keine Möglichkeit gab, diese Zusammenarbeit an der Art und Weise eben fortzuführen.
Verstehe. Gut, also dann denke ich, haben wir eine sehr ausführliche Geschichte gehört von dir und eine sehr transparente. Also vielen Dank für deine Offenheit auch und die Einblicke, wie sowas laufen kann. Und man hat es halt auch nicht immer hundertprozentig in der Hand, gell?
Das genau.
Ist halt leider so, ja.
Ja, so ist das. Also vielen Dank fürs Interesse dazu und gerne. Ja, also.
Genau, wer da mehr drüber lesen möchte, also dein Blog heißt imasupernow.jimdo.com. Kann man auch nachlesen, warum dein Blog so heißt. Wir sind ja große Flipper-Fans hier bei Insert Moin. Kleine Spoilers, hat damit was zu tun. Ist natürlich verlinkt, gibt's zwei Teile, glaube ich, gell?
Ich glaube, drei Teile habe ich da, glaube ich, geschrieben. Ja. Und davor habe ich noch so eine Passage. Ich habe in meiner Musikbranche gearbeitet. Da sind auch so ein paar lustige Anekdoten. Also wer Lust hat, kann da gerne mal reinlesen. Es sind ein paar witzige Sachen passiert.
Genau. Und wer Interesse hat an deiner Arbeit, was ihr jetzt gerade macht, es ist poprocket.com. Genau. Da kann man euch besuchen und gucken, was ihr für Spiele oder für Sachen entwickelt. Das Pocket Ninja sieht, spricht mich an übrigens.
Das ist echt auch ein tolles Ding, tolle Idee, tolles Konzept. Damit war ich, das ist, glaube ich, Zeit für eine andere Nummer. Aber ist ein tolles Ding. Nur das ist eine größere Produktion. Und da bin ich dann danach nochmal eine Runde gegangen und habe versucht, erstmal wirklich eine Finanzierung sicherzustellen. Und als ich gemerkt habe, okay, da warten alle erstmal, dass du einen Vertical Slice machst. Und das ist eigentlich eine gepolischte, spielbare erste Version von diesem Titel. Und das kann man sich vorstellen, kostet schon mal einiges an Geld. Und das hätte ich vorher investieren müssen. Und nach meiner Erfahrung, wie ich es ja schon geschildert habe, stellte sich diese Frage für mich erstmal noch nicht. Hm. Deswegen ist es nicht weiter fortgeführt worden.
Schade.
Aber tolles Konzept.
Ja, sieht cool aus, der Screen. Also wer da noch investieren möchte, soll sich bei dir melden.
Genau.
Gut, vielen, 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 vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch. Man kann dich auch auf Twitter verfolgen wahrscheinlich.
Sehr gerne, man kann mich gerne kontaktieren und auch Fragen stellen, auch zu allen Belangen eben der Selbstständigkeit oder nochmal zu den Erfahrungen. Und wenn man selber in solchen Situationen ist, da freue ich mich, wenn man sich austauschen kann, und bin da sehr gerne hilfskräftig, wo ich nur kann.
Genau, dich findet man unter Twitter auf
TAVCI, also TAVCI, twitter.com/TAVCI.
Wunderbar. Dann vielen Dank für dieses Frühstück und viel Erfolg weiterhin für die Zukunft mit deiner Firma.
Und dir aber auch, Mann. Dankeschön.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.